heutigen Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir melden uns wie immer aus dem Airport hinten in München. Publikum ist bestens drauf. Und wir haben so viel zu besprechen. Will ich gleich mal sagen, um was es alles so geht. Schon wieder muss man sagen, Bayer Leverkusen ist echt unheimlich. Wieder 90. plus 6, 2:2 gegen den VfB. Wie machen die das nur? Und es gibt diesen riesen Wirbel beim FC Bayern München. Hoeneß gegen Tuchel. Hoeneß hat ihn kritisiert. Er hat gesagt, ist keiner der Spieler verbessert. Der will immer nur kaufen. Tuchel hat zurückgeschlagen, gesagt, ich fühle mich da in meiner Trainerehre verletzt. Und das Ganze 3 Tage vor Real Madrid. Außerdem sucht man noch einen Nachfolger für Tuchel. Rangnick hat immer noch nicht Ja gesagt. Das soll dann hoffentlich aus Bayern Sicht nächste Woche passieren. Und wir sprechen über viele, viele Dinge. Haben auch unseren Reporter Stefan Kumberger an der Sebener Straße. Und natürlich sprechen wir über den BVB und auch über den SC Freiburg. Und da freue ich mich auf einen Besuch. Es ist hier der Sportvorstand der Freiburger, die zwar verloren haben, aber immer noch auf einem Europa-League-Platz liegen. Hier ist Jochen Seyer. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, lieber Jochen, hier bei uns in München. Mario von Adel und Band. Wäre es gerne mit einem Sieg gekommen, glaube ich. Es wäre auch möglich gewesen.
Es wäre absolut möglich gewesen.
Wenn da nicht so ein Standproblem beim Elfer passiert wäre. Wir haben die Szene noch mal vorbereitet. Dann hätte ihr das Ding gezogen.
Ja, extrem unglückliche Situation. Top erste Halbzeit gespielt. Da eher das Gefühl, ein Siegtreffer auf dem Fuß. Aber ja, ein sehr gebrauchter Tag, sehr bittere Niederlage für uns.
Ich habe es gerade gesagt, ihr liegt ja immer noch auf dem Europa-League-Platz, das ist ganz gut. Aber du hast vorher gesagt, du warst ein paar Mal schon hier, häufiger. Und jedes Mal habt ihr vorher verloren, oder?
Also die Bilanz ist vernichtend, glaube ich. Weiß nicht, 5 oder 6 Mal hier. Kein Punkt geholt bislang. Also wenn wir wieder in anderen Tabellenregionen stehen, sage ich ab.
Ja, genau. Er kommt als Verlierer rein und geht meistens als Gewinner aus der Sendung. Ja. Jetzt freue ich mich, dir und unserem Publikum unsere weiteren Gäste vorzustellen. Das Legendenwort wird ja häufig überstrapaziert. Er ist aber eine Reporterlegende, Marcel Reif, mittlerweile Bildexperte. Hallo Marcel, schön, dass du mal wieder hier bist. Vom Kicker, Carsten Schröter-Lorenz. Grüß dich, Carsten.
Hi.
Ich freue mich sehr über den Besuch von Jan Henkel von Sky. Hallo Jan.
Guten Morgen.
Und unser Doppelpass-Experte ist heute Mario Basler. Hallo Mario.
Hallo.
Stefan Effenberg lässt Sie alle grüßen. Er ist in Peking gerade mit dem FC Bayern unterwegs als Bayern-Legende. Freut sich schon auf nächsten Sonntag und richtet, wie gesagt, schöne Grüße aus. Und jetzt freue ich mich, dass Ruth Hofmann da ist und mit der Frage der Woche startet. Hallo Ruth, grüß dich.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Also, jede Menge Nebengeräusche bei den Bayern und einen neuen Trainer für den Sommer haben sie ja immer noch nicht verpflichtet. Wir haben hier schon viele Namen diskutiert. Im Moment ist der heißeste Kandidat Ralf Rangnick. Der muss allerdings auch erst noch überzeugt werden, ist ja aktuell Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und will mit dieser auch die Europameisterschaft bestreiten. Also Konstellation und Timing nicht ganz ideal. Und dann ist er ja bekannt als meinungsstarker Fußballprofessor, der sicherlich auch seinen Einfluss haben will und an Strukturen ansetzen, wie er das in Hoffenheim und Leipzig getan hat. Also passt der überhaupt charakterlich und von seinem Spielstil? Was sagen Sie? Die Frage der Woche, wäre Rangnick der Richtige für die Bayern? Sagen Sie, ja, das wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder eher nein, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Danke, wenn Sie mitmachen.
Also Sie sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Und bevor wir hier in der Runde anfangen, würde ich gerne einmal an die Sebener Straße schalten zu unserem Kollegen Stefan Kumberger. Kumbi, grüß dich, dieses Hoeneß-Interview auf einer FAZ-Veranstaltung und die Reaktion von Tuchel darauf. Wie viel Staub ist da aufgewirbelt worden und wie unruhig ist es beim FC Bayern, deiner Meinung nach?
Ja, guten Morgen und hallo in die Runde. Es war natürlich schon so, dass gestern in der Arena eine ganz besondere Stimmung herrschte. Das Spiel gegen Frankfurt rückte total in den Hintergrund. Es knistert beim FC Bayern, vor allem wegen des Spiels gegen Real Madrid, das am Dienstag ansteht. Aber es knistert natürlich auch zwischenmenschlich. Und die beiden Interviews, die haben schon gezeigt, Uli Hoeneß hat da ja ein gewisses Fass aufgemacht. Also ruhig sieht es anders aus.
Wir besprechen das gleich hier bei uns in der Runde natürlich. Aber eine Frage noch zur Trainersuche, weil wir auch die Frage der Woche in die Richtung gestellt haben. Wie nah ist man einem Abschluss mit Ralf Rangnick? Max Eberl hat gesagt, das wird nach dem Madrid-Spiel frühestens finalisiert. Wie siehst du die Chancen, dass Ralf Rangnick der neue Bayern-Trainer wird?
Ja, also aktuell würde ich die Chancen auf 50-50 beziffern. Dass es so lange dauert, zeigt ja auch, dass Ralf Rangnick sich Gedanken macht. Wir haben es unter der Woche auch schon berichtet. Es ist nicht so, dass Ralf Rangnick jetzt auf dem Fahrrad dahergefahren kommt und sagt, hurra, ich darf an der Säbener Straße arbeiten. Er hat ganz klare Vorstellungen, wie das laufen könnte. Es geht ihm natürlich um Einfluss, dass es ihm nicht um Geld geht, hat er auch schon in einem Interview in Österreich gesagt. Also wir müssen da wirklich abwarten. Ich würde die Chancen auf 50-50 beziffern.
Dann danke ich dir erstmal, Kumbi, für diese ersten Einschätzungen von der Säbener Straße. Grüße hier aus unserem Studio am Flughafen rüber in die Stadt. Und bevor wir das alles vertiefen, wollen wir mal aber über Bayer 04 Leverkusen sprechen. Marcel, du verfolgst die ja auch sehr intensiv, bist häufig im Stadion und mal wieder konnten die in der Nachspielzeit jubeln. Ist das noch zu erklären?
Nein, das in der Häufung ist das unerklärlich. Wenn du gestern Xabi Alonso, nachdem das Tor gefallen ist, ja, gibt es die Szene, es gab Szenen, da ist er hochgesprungen und hat gejubelt gestern.
Ich hatte das Gefühl, es ist ihm fast unangenehm.
Er sagt, ja, ich hatte das Gefühl, jetzt geht er gleich rüber zum
Sebastian Hoeneß.
Sebastian Hoeneß und sagt, ich kann nichts dafür. Ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Oder die Gegner fahren inzwischen dahin, und zu Hause ja auch, und warten und sagen darauf, wann ist Schluss? Eine Minute noch. Ja gut, unentschieden ist auch ganz schön.
Hast du geglaubt, Mario, dass das jetzt zu Ende geht, dass es gegen Stuttgart zu Ende geht, diese lange, lange Phase des ungeschlagenen Leverkusen-Erfolgs?
Ja, also ich war kurz davor zu sagen, jetzt ist es soweit, jetzt hat es Leverkusen nicht endlich mal erwischt, aber es hat sie halt mal erwischt, weil die Nachspielzeit war ja auch schon abgelaufen. Ne? Da waren ja 5 Minuten angezeigt. Und da muss ich sagen, da kam das dumme Foul von dem Stuttgarter, der in einer Situation Foul macht, wo er gar keins machen muss eigentlich. Und dann denkst du auf einmal, jetzt wird es wahrscheinlich wieder passieren. Und genau so kam es dann auch. Also unfassbar, was da in Leverkusen passiert. Ich habe das 98 damals mit Kaiserslautern mitgemacht, wie wir mit Bayern, Kaiserslautern jedes Mal hinterhergerannt sind. Die haben immer vor uns gespielt, da saßen wir im Hotel, gucken uns das Spiel an. Ja, da war die 95. Minute, die 96. Minute. Und da kommt Lockenkopf Marschall, macht mit dem Rückwärtsfall, Seitfallzieher, macht dann noch ein Tor. Und die gewinnen dann 3-2. Und so sind die immer weggerannt. Und so sind sie am Schluss auch Meister geworden. Und so ist es ja mit Leverkusen letztendlich auch.
Wir schauen uns mal die Szenen an. Das Spiel war vor allem in der zweiten Hälfte echt traumhaft anzuschauen. Vor allem für neutrale Beobachter natürlich. Einfach toller Fußball. Jan, und der VfB macht es dann wirklich häufig auch sehr, sehr gut. Ne?
VfB Stuttgart ist im Moment die zweitbeste Bundesligamannschaft. Hatten sie ja auch schon mal jetzt in 3 Spielen gezeigt gegen Leverkusen. Sie waren 3-mal ganz nah dran. Und auch den Fußball, den sie hier spielen, das ist ja kein Zufallsfußball, sondern es ist einfach Qualität. Und es macht Spaß, dem zuzusehen. Und das Ganze gegen eine Mannschaft, die, wie ich immer sage, Robbenfußball spielt.
Robbenfußball? Erklär mir das nochmal. Arienrobben? Oder
ja. Was? Ja? Leverkusen spielt Robbenfußball. Was ist Robbenfußball? Robbenfußball ist der, alle wissen, was du machst. Und du kannst dagegen
nichts machen. Kannst du trotzdem nicht verteidigen.
Also, ja, alle wissen, wie Leverkusen spielt. Die sind wirklich von der Taktik her ausgeguckt wie Arjen Robben.
Du musst dir mal ein Spiel von denen ganz angucken. Also wenn du Ausschnitte, sie nehmen immer nur die Highlights.
Ich bin häufiger im Stadion, also nicht im VIP-Bereich.
Dann wird dir aufgefallen sein, was das für eine Hölle ist zuweilen für den Gegner.
Ja.
Also die wissen, die werden jetzt dieses Dreieckspiel machen. Es sind immer zwei Mann, Minimum zwei Mann anspielbar. Und wenn niemand anspielbar ist, kommt Xhaka und sagt, dann gib ihn halt mir. Oder Wirtz kommt und läuft fünf Leute rein und lässt fünf Leute tanzen.
Ja.
Wenn du das siehst, wie anstrengend das für einen Gegner ist, wenn das also mal, wenn sie in den Rollen kommen, und das passiert sehr früh im Spiel in der Regel, und dann weißt du genau, was du zu tun hättest und du willst das auch machen, nur du läufst schon wieder.
Liegt aus eigener Erfahrung.
Ja, wir hatten zwei gute Spiele gegen Leverkusen an für sich, ja. Von der Qualität, die wir abgeliefert haben, aber beide verloren. Und ja, das ist genauso wie Marcel es beschreibt, eine wahnsinnig gute Mischung auf dem Platz. Tempo, Xhaka war immer der Königstransfer im Zentrum, der alles reguliert und steuert. Und klar, Flo Wirtz in dem Zustand ist schon auch sehr, sehr beeindruckend, hat gegen uns auch spektakuläre Tore gemacht.
Ja. Und es ist ja so, ich war zum Beispiel beim Pokalspiel auch gegen Stuttgart in der Bayer Arena. Die waren da schon nah dran und gestern waren sie eben noch näher dran. Wir gucken uns das 2-0 mal an, Mario. Da macht das dann, also erstmal ist der Ball wahrscheinlich vom Torhüter von Radetzky nicht ideal, aber dann macht es natürlich auch im Zweikampf Undav gegen Andrich echt clever, ne?
Ja, theoretisch hätte man auch Foulspiel geben können gegen Undav, der ja schon sich den Vorteil verschafft.
Ein bisschen zieht am
natürlich,
Arm
und so. Andrich ein bisschen wegzieht, aber ich finde es gut, dass auch solche Situationen mal laufen gelassen werden. Ja, das setzt er sich halt richtig gut durch. Das sieht man, jetzt zieht er an der Seite, zieht ein bisschen rund. Aber was mich da ein bisschen gewundert hat, ist, dass Andrich ja nur 0,0 reklamiert hat.
Gar nichts,
er
ist einfach nur liegen geblieben.
Das fand ich mal richtig gut, muss ich sagen, weil normalerweise die Spieler, wenn sie ja ein bisschen, wenn sie den Zehennagel einreißen, jammern sie ja ganz schnell und schreien schnell rum. Der bleibt da liegen und weiß, dass er eigentlich ja ein Zweikämpfer ist und verliert den Zweikampf. Sehr leicht, muss ich mal sagen. Und ich fand es gut, dass er da nicht reklamiert hat. Und da hat sich Undav sehr gut durchgesetzt.
Weil er weiß, was er selber treibt.
Genau.
In 90
ja.
Minuten. Ja. Und der Schiedsrichter guckt und sagt, ach, Andrich meckert nicht, dann lassen wir das mal.
Ja, dann brauchen wir nicht pfeifen.
Genau. Andrich weiß auch, so oft wird das nicht passieren. Und auch Undav weiß beim nächsten Mal.
Und
das hat er sich gemerkt, Andrich.
Drei Minuten später hätte der VfB das Ding klar ziehen können, Carsten. Girassi ist ja normalerweise in solchen Situationen praktisch mit einer 100% Trefferquote versehen.
Oh ja, das ist natürlich, ja, was soll man dazu sagen? Da wird er auch keine Erklärung dafür finden. Den schießt er normalerweise ins Tor. Aber genau das ist ja gefühlt aus der Zuschauerperspektive dieses Magische, was Leverkusen vielleicht auch ausstrahlt. Dann gibt es noch eine Wahnsinnsparade von Radetzky, auch noch gegen Girassi, glaube ich, aus allerkürzester Distanz, wie er den noch wegfischt. Noch,
ja, zeigen wir gleich.
Also, das ist irgendwie schon auch Teil dieser Leverkusener Erfolgsgeschichte.
Und dann zwei Minuten nach dieser Chance von Girassi kommt eben der Anschlusstreffer von Adli. Und ehrlicherweise, du hast gesagt, du hast länger gebraucht, dran zu glauben. Ich habe ab dem Moment schon gedacht, irgendwie die holen sich da noch einen Punkt mindestens.
Das ist ja genau der Effekt, der einsetzt. Ja, sobald Leverkusen ein Tor schießt und dann noch genügend Zeit auf der Uhr drauf ist, und genügend Zeit können auch drei Minuten sein bei denen. Und das Verrückte bei der ganzen Geschichte ist ja, Fußball Deutschland freut sich über diesen Ausgleich. Also Leverkusen hat es mittlerweile von der emotionalen Seite geschafft, den übergeordneten Fan auch auf die eigene Seite zu ziehen, dass man dann genau diese Geschichte ja leben möchte. Jetzt wollen wir auch den ungeschlagenen Meister haben. Und ich glaube, dass das 8 von 10 Fußballfans sich eher über den Ausgleich gefreut haben, ja, als über die Tatsache, so, und jetzt ist das die erste Niederlage.
Und so viele gute Szenen in dem Spiel. Marcel, in der 65. Minute, Adli, Hofmann, Doppelchance und zweimal Nübel. Das ist eine sensationelle Torwartleistung in der Szene, oder?
Also, dass Nübel in Stuttgart bleibt, ist mit die beste Nachricht, die dem VfB nach dieser Saison, ja, ins Haus geschneit ist. Weil das ist ein ungewöhnlich guter Torhüter. Und die Regelung, die sie endlich jetzt gefunden haben, ich habe damals nie begriffen, was der Wechsel zu Bayern sollte, solange Neuer da ist. Und dann wurde das ja alles merkwürdig. Und Monaco, und das hatte alles so eine Schadensbegrenzungsattitüde. Jetzt beim VfB ist er gut. Der VfB spielt nächstes Jahr Champions League. Er ist ganz happy und ist damit, glaube ich, ein Königstransfer der Stuttgarter für nächstes Jahr. Denn dass das alles wieder so linear weiter so läuft, Girassi wird wahrscheinlich gehen, nehme ich an.
Ja, das ist zu befürchten.
Da brauchst du auch Trost ist das falsche Wort, aber da brauchst du etwas, einen Pfund, mit dem du weitermachen kannst. Und Nübel zeigt dir in jedem Spiel, was der kann. Das ist wirklich ein außergewöhnlich guter Torhüter.
Ja. Carsten, weil du es gerade schon angesprochen hast, wenn wir uns die Gerassi-Chance nochmal anschauen, wie dann Lukas Radetzky auch wirklich gut pariert. Hier kommt die Szene. Also wirklich ein Spiel, wo es auf beiden Seiten in dieser zweiten Hälfte so viele tolle Gelegenheiten gab, so viele tolle Spielzüge, aber auch den musst du erstmal halten.
Den musst du erstmal halten, und es stand ja auch für viele über Jahre jetzt nicht fest, dass Radetzky über eine Saison diese Top-Klasse abliefern kann. Er war schon bei der Eintracht auch immer top auf der Linie, dann gab es immer mal auch für diesen anspruchsvollen Stil Zweifel, kann er mit Xabi Alonso Fußball, mit dem Fuß dann auch das nötige Niveau halten über die Saison, und man musste alle Hüte vor ihm ziehen. Ja? Also das ist schon auch ein Faktor für die Saison in allen Wettbewerben.
Und dann springen wir in die Nachspielzeit. Mario hatte schon abgeschaltet, gedanklich nur. Dann kommt dieses Foul von Stenzel an Adli. Ich habe es ehrlicherweise erst mal nicht gesehen, dass unten diese Berührung da ist. Aber wir gucken es uns gemeinsam nochmal an, Mario.
Ja, nochmal. Also ich verstehe das. Da er zieht ja an allen Ecken und Enden.
Aber es geht eigentlich um die Geschichte unten. Wir werden es gleich nochmal ein bisschen langsamer zeigen.
Aber wozu? Du führst 2-1. Wozu
treibst
du so einen solchen Unsinn da draußen?
Genau. Hier kommt die Berührung mit dem linken Fuß und dadurch...
Ja, ist ein Foul. Ja,
ist ein Foul, ist ein Freistoß.
Ob unten oder oben, das war egal. Also er zieht ihn ja auch. Also das Foul kommt auf jeden Fall. Nur nochmal. Das war ja unnötig, und vor allem aus dieser Position. Man weiß ja, wie gefährlich jede Mannschaft sein kann, wenn von der Seite der Freistoß zum Tor hin oder und wenn dann ein Wirtz drin ist, wie der die Freistöße vor das Tor knallen kann. Ja, das war ein unnötiger Freistoß, aber letztendlich, so wie es Jan gesagt hat, du sitzt dann zu Hause und freust dich eigentlich nur noch, dass der Ausgleich auch gekommen ist, weil... Das hat nun mal Leverkusen in der Saison sich erarbeitet, und wegen mir sollen die noch 2 Monate ungeschlagen bleiben, weil es macht einfach auch Spaß, den Jungs zuzugucken.
Ausgleich Andrich nach dem Freistoß von Wirtz, der eingewechselt wurde, und dann eben auch die Frage, ist da nicht ein Offensivfoul von Boniface in der Mitte? Und was ist mit diesem Handspiel? Sebastian Hoeneß war hinterher stinksauer und sagt, ja, soll er sich doch angucken, der Schiedsrichter. Was ist denn eure Haltung hier?
Ich finde, es gibt zwei Dinge, die man beachten muss. Für den VAR, dass er jetzt eingreift und sagt, du musst es dir angucken, ist es aus meiner Sicht zu wenig in so einer entscheidenden Szene. Was aber genauso gut möglich ist, dass jetzt Zweier, der zur EM fährt, was übrigens umstritten ist, auch national, dass der sagt, das ist die letzte Sekunde, da war ein potenzielles Foul, da war vielleicht ein Handspiel, das schaue ich mir selbst an, dass alle im Stadion wissen, ich bin der Feldschiedsrichter, ich bin letztendlich verantwortlich für den Ausgang dieses Spiels. Ich möchte wissen, reicht es mir für ein Foulspiel oder nicht? Das hätte er machen sollen aus meiner Sicht. Und dann hätte er es trotzdem geben sollen, weil mir ist es auch zu wenig.
Den Ärger von Stuttgart nachvollziehbar?
Ja, in der Situation natürlich nachzuvollziehen. Aber das, was Carsten sagt, ich weiß es nicht, ob das die Aufgabe ist des VAR oder des Schiedsrichters, sich dieses Tools dann zu bedienen. Es geht da nicht darum, die bessere Entscheidung zu finden über eine Videoansicht, sondern einfach grobe Fehlentscheidungen dann auszumerzen. Und in der Situation, glaube ich, auch ist ein Tick zu wenig. Aber klar, wenn du so nah dran bist an dem Sieg, dann kann ich die Emotionalität und auch den Blick verstehen. Aber ich glaube, die Idee des VAR ist es nicht.
Aber ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass Boniface, dass es ein Foul war.
Nee, finde ich
Weil
nicht.
Es kommt ja zu der... Es schiebt ja ganz klar, es springt in die Luft, es schiebt ja den
Beide
Stuttgarter
Hände.
Spieler weg. Der Stuttgarter Spieler kommt ja zum Ball. Der schiebt ihn in der Luft, schiebt er den weg. Da kommt, das sieht man jetzt, mit 2 Händen. Also ist doch ein ganz klares Foul. Zweier steht hervorragend. Der muss das sehen. Die pfeifen nach jedem Eckball. Jochen weiß das ja noch viel besser. Wenn du ein bisschen im Strafraum einen berührst beim Eckball, wird er sofort faul gepfiffen. Oder wenn du in der Nähe vom Torhüter bist. Also diese Situation ist für mich ein Foulspiel, weil er in der Luft den Spieler von Stuttgart wegschiebt, der zum Ball kommt, den Ball wegköpfen könnte. Das Handspiel lasse ich außen vor, das ist eine Überraschung.
Das ist auch regelkonform, so wie sie es entschieden
haben. Ja, da würde ich, Handspiel würde ich nicht geben. Aber für mich war das schon, wenn man es faul pfeift, kann man es pfeifen. Also
ja, und dann
sehe ich überhaupt gar kein Problem.
Dann stelle ich mir halt die Frage, wenn du dann in der Nachspielzeit und wenn es doch um das geht,
warum nutze ich nicht dieses Tool und sage, komm, ich schaue mir, leg's mir nochmal vor, ich schaue es mir nochmal an?
Also ich bin bei Jonathan, der sagt, muss das Tool nicht zwanghaft bedienen, aber auf der anderen Seite, weißt du, taktisch und auch für, um Diskussionen hinterher halbwegs in die richtige Richtung laufen zu lassen, geh doch hin. Was kostet das dich? Selbst wenn du überzeugt bist, ich habe es eigentlich richtig gut gesehen, da hätte ich auch gern, dass der VAR darf nicht eingreifen. Leute, das sind zwei erwachsene Menschen. Einer guckt, sagt, pass auf, ich darf jetzt nicht eingreifen, aber weißt du was, guck dir das nochmal an, Boniface. So, und dann gehst du da raus und wenn du zurückkommst und sagst, alles okay, ist gut. Aber wenn nicht, musst du dir das anhören. Denn ich habe, wenn ich das richtig verstehe, die Stuttgarter machen jetzt das Fass auf, dass er nicht rausgeht. Sie sagen gar nicht mal, das ist faul, sondern warum geht er nicht raus? Und das würde ich mir ersparen.
Das Kernproblem sind die fehlenden Leitlinien, weil Jochen hat recht. Sagt, die Idee ist es ursprünglich nicht, aber das ist ja die, in der ganzen Saison über Jahre hinweg unter Jochen Drees gibt es keine verlässliche Eingriffsschwelle für die VAR, für die Feldschiedsrichter. Und oft ist es so, in der Saison, vor der Saison sitzen die Verantwortlichen mit ruhigem Puls, sie sind nicht betroffen, zusammen und sagen, wir wollen weniger Eingriffe. Und wenn sie dann betroffen sind, schreien sie sofort, warum geht der nicht raus? So, und dann gibt es natürlich dann auch noch UEFA-Vorgaben, die sagen, was Marcel auch sagt, taktisch klug vielleicht in dieser entscheidenden Situation. Es geht jetzt um einen Ausgleich, sich das selber anzugucken. Und Mario hat recht mit den zwei Händen, mir reicht die Intensität aber nicht, weil ich glaube, Rouault spürt die zwei Hände, knickt so ein bisschen nach vorne ein und Boniface springt eigentlich nach oben und schubst ihn jetzt nicht mit voller Intensität nach vorne.
So kann er es doch begründen hinterher, wenn er sich's angeguckt hat. So aber hörst du keine Begründung und die Stuttgarter sind auf 180. Das würde ich mir ersparen. Gesunder Menschenverstand. Vorgaben, ich bin ja auch dafür, dass Dinge geregelt werden. Aber manchmal genügt so ein bisschen, denk doch mal kurz nach, was könnte.
Aber wenn er sich's angeguckt hätte und hätte dann das Tor gelten lassen, ich weiß nicht, ob Stuttgart dann glücklicher geworden wäre dadurch. Ne? Das ist ja auch noch ein Thema. Die Frage ist für mich trotzdem, Mario sagt, das ist ein Foul, Tor muss eigentlich aberkannt werden. Du also sagst nein.
Wenn das ein klares Foul ist, dann wäre bei jedem, sozusagen, wir drehen es mal um. Ja. Die verteidigende Mannschaft hat diesen Impuls, wenn es ein Foul ist, muss dann Elfmeter geben. Da wird in der Runde niemand sitzen und sagen, klares Foul, klarer Elfmeter. Ich weiß, dass es aus Stuttgarter Sicht jetzt bitter ist. Ich verstehe das zu 100%. Aber wenn ein Schiedsrichter eine gute Sicht hat und die gesamte Idee des VAR ist schon eine andere, halte ich so eigentlich für
aber Jochen, du weißt selbst, wie oft nach dem Eckball, wenn er mal so ein kleiner Chip nach vorne, wenn einer ein bisschen schiebt, wie oft abgepfiffen wird. Ne? Also es gibt ja auch oft einen Stürmerfall, wo der Stürmer den Abwehrspieler ein bisschen wegschiebt vorne. Also wir sehen ja in den Spielen regelmäßig, dass dann auch die Standardsituation von Freistöße oder Eckbälle auch oft abgepfiffen werden. Ja. Also nochmal, wenn du in der Luft stehst, so wie Boniface und der Stuttgarter Spieler, und du kriegst in der Luft einen kleinen Stupser, das weiß Jochen noch besser, das weiß Marcel, das reicht vollkommen aus, um diesen Spieler von dieser Situation wegzukriegen, dass er den Ball nicht kriegt. Da reicht eine kleine Berührung, vor allem in der Luft, am Boden. Kannst du ein bisschen noch dagegen wehren, aber in der Luft hast du null Chance. Und man sieht ganz klar, er hat beide Hände an dem Stuttgarter Spieler. Der hat 0,0 Chance, diesen Ball zu verteidigen. Und deswegen meine ich nochmal, es soll rausgehen. Die gucken sich ja mittlerweile, jeden Blödsinn teilweise an. Geh doch raus, guck das an. Dann ist die Kuh vom Eis. Da kannst du sagen, ich hab's gemacht oder ich hab's nicht gemacht. Oder ich gebe einen Elfmeter oder ich gebe keinen. Aber für mich, nochmal, die Situation musst du angucken und dann musst du einen Freistoß geben für den VfB.
Mario, aber du sagst es, wie oft das abgepfiffen wird. Geht es nur mir so? Abschlag, Abwehrspieler und Angreifer. Als Beispiel. 9 von 10 Mal machen die mittlerweile so. Und ich denke, sag mal, also als ich noch gekickt habe, wenn du so gemacht hast und der kommt, kann deshalb nicht an den Ball kommen, hat man mir das weggepfiffen. Ja. Weg, also möglicherweise hat sich das so verselbstständigt.
Aber das ist ja das Thema, in unterschiedlichen Räumen, unterschiedliche Situationen, wird dieselbe Aktion unterschiedlich gepfiffen. Ja. Und alle sagen, ja, es ist auch richtig, aber eigentlich regeltechnisch ist es dann entweder, ist das klares Foul, dann wäre es aber auch ein klares Foul andersrum, wenn der Abwehrspieler einen Impuls gibt. Und das gibt es bei jedem Eckball.
Also auf jeden Fall werden wir das hier nicht letztendlich und zufriedenstellend
Stuttgart für alle. Glücklich, am Ende werden die Stuttgarter glücklich sein und die Leverkusener ungeschlagen. Und alles
so ist es. Gut. Und die Daten können wir uns nochmal anschauen. Also 46 Spiele ungeschlagen. Und was echt krass ist, 16 Tore nach der 90. Minute erzielt. Allein in der Nachspielzeit 9 Punkte geholt durch Tore in der Nachspielzeit. Und jetzt ist die Frage, Jan, du lebst in Rom. Wir gucken auf die Europa League. Geht das auch gegen die AS so weiter?
Ich bin noch nie so oft nach Leverkusen gefragt worden in der Stadt. Das ist Wahnsinn. Haben wir eine Chance? Haben wir eine Chance? Ich sage, Freunde, wie oft hat Bayern 0 für Leverkusen verloren? Dann habt ihr die Antwort. Ja, sagt man dann so schnell dahin. Also beim AS Rom ist einiges passiert, was ich mir auch nicht vorstellen konnte. Mourinho geht und wird danach geohrfeigt von De Rossi, Vereinsikone. Der zeigt ihm mal, wie man mit der gleichen Mannschaft plötzlich wieder guten und erfolgreichen Fußball spielen kann. Und die erste Amtshandlung war, der hat die alle eingeladen bei sich, der kommt aus Ostia, und sind dort in eine Pizzeria gegangen und die haben erstmal Pizza gegessen. Das hätte es unter Mourinho nie gegeben. Der hat diese Mannschaft erstmal wieder von der menschlichen Seite gepackt, hat die Spieler wieder auf ihre Position gebracht, wo sie sich wohlfühlen. Und aus diesem guten Gefühl, also ohne Substanz kriegst du natürlich auch nichts hin, aber der hat erstmal die Stimmung geändert. Die war vorher vergiftet und im Moment sind auch die im Flow.
Also ich hoffe, dass er dann auch mit seiner menschlichen Art es schafft, die Mannschaft aufzurichten, wenn sie gegen Leverkusen eben rausfliegen.
Können sie noch mal essen gehen.
Genau, können sie wieder essen gehen, dann gibt es zur Pizza vielleicht noch ein bisschen Rotwein dazu. Und wir machen hier gleich weiter im Stahlwerk Doppelpass mit den großen Unruhen beim FC Bayern München. Was hat Uli Hoeneß bezweckt mit der Kritik an Thomas Tuchel? War das nicht zur Unzeit, so kurz vor Real, jetzt wieder ein Thema aufzumachen? Es wird uns bewegen, ganz bestimmt nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück hier im Hilton am Flughafen in München mit Hajo von Adel und Band. Und bei uns in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass wollen wir jetzt Richtung FC Bayern gehen. Und wir sind jetzt nicht sportlich, sondern wir beschäftigen uns mit, wie es Thomas Tuchel ausgedrückt hat, Nebenschauplätzen. Aber die sind teilweise so eklatant, dass sie die Hauptrolle spielen. Die Kritik von Uli Hoeneß an Thomas Tuchel und dessen Replik hat uns alle aufhorchen lassen gestern.
Attacke. Das Poltern liegt dem impulsiven Uli Hoeneß ja seit jeher im Blut. Aber dass er 5 Tage vor dem Champions League Showdown gegen Real Madrid noch Trainer Tuchel eine Breitseite verpasst, überrascht dann doch.
Ich habe mit Thomas Tuchel überhaupt kein Problem. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass man jetzt hier den Pavlovic verbessern kann, den Davies verbessern, sondern nur wenn es nicht weitergeht, dann kaufen wir.
Thomas Tuchel reagiert fassungslos auf den Vorwurf und versucht dennoch, ihn charmant wegzulächeln.
Das hat mich ein bisschen gekränkt, muss ich sagen, vor allem, weil es von ihm kam. Aber ich habe meine Antwort jetzt gegeben, ist jetzt nichts gegen Sie, aber Sie müssen sich jetzt Copy-Paste bei den Kollegen bedienen.
Okay, wir zitieren aus einem anderen Interview. Ich finde es absolut haltlos. Für Tuchel geht's eindeutig ans Eingemachte. Ich bin in meiner Trainerehre verletzt. Ehrenpräsident Hoeneß fühlt sich trotzdem im Recht, denkt gar nicht daran, irgendetwas zurückzunehmen oder abzuschwächen. Und von Rückzug, wie ihn der langjährige Bayernmacher einst ankündigte, kann keine Rede sein. Die Abteilung Attacke läuft weiterhin auf vollen Touren. Auch wenn die Zeiten wohl vorerst vorbei sind, in denen ihn die Fans vorbehaltlos feierten und mit Standing Ovations bedachten. Vielleicht sollte Karl-Heinz Rummenigge, die andere graue Eminenz der Bayern, versuchen, Hoeneß zu beschwichtigen. Denn ganz nebenbei ließ der auch noch fallen, dass der umworbene Trainer Rangnick tatsächlich nur dritte Wahl sei. Eine Äußerung, die jetzt der neue Sportvorstand Eberl auszubügeln versucht.
Ralf Rangnick ist ein herausragender Trainer und das ist einer, der von uns immer auf unserer Liste stand. Und schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert.
Auf jeden Fall wird es erst einmal unruhig bleiben in München. Ausgerechnet jetzt.
Es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt jetzt für irgendwelche Nebenschauplätze.
Und so fragt man sich, was Hoeneß reitet. Dass er seinem FC Bayern schaden will, ist völlig abwegig. Aber warum dann? Weiß Hoeneß denn nicht, was er da anrichtet?
Weiß er es nicht?
Naja, grundsätzlich weiß Uli Hoeneß ja immer, was er sagt. Also es ist ja, bei mir darf Uli Hoeneß eigentlich immer machen, was er will, sagen, was er will. Das muss ich sagen, da war ich überrascht. Und ich fand es auch zu dem jetzigen Zeitpunkt, fand ich es völlig an den Haaren herbeigezogen, warum er das jetzt macht. Ne, nochmal, es gibt überhaupt gar keine Begründung, dass er jetzt Thomas Tuchel nochmal angreift. Man weiß, in 4 Wochen ist die Geschichte Thomas Tuchel sowieso bei Bayern München erledigt. Man kriegt mehr Unruhe rein. Und ich frage mich ja, was denkt als Beispiel jetzt Ralf Rangnick, wenn er so eine Aussage hört von Uli Hoeneß, da muss ja jeder Trainer Gedanken drüber machen. Das könnte ja mir, wenn ich 3 Monate im Amt bin beim FC Bayern, genauso passieren, dass dann aus dem Tegernsee ein Geschoss kommt, das nicht aufzuhalten ist. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich glaube, die Arbeit für Max Eberl wird dadurch nicht leichter, sondern eher schwieriger. Weil schwierig genug war es ja seit 3, 4 Wochen oder 5 Wochen, seit man einen Trainer sucht, seit man eine Absage nach der anderen kriegt. Aber nochmal, Uli Hoeneß, ich lasse über ihn nichts kommen, aber da muss ich sagen, da hat er meines Erachtens einen großen Fehler gemacht.
Steckt da eine Strategie dahinter aus deiner Sicht, was Uli Hoeneß da gemacht hat? Oder ist er sozusagen einfach nur unachtsam gewesen?
Das habe ich mir auch überlegt. Normal steckte, da bin ich bei Mario, bei Uli Hoeneß immer eine Strategie drin. Und wenn er was gesagt hat, früher hat er Nebelwände hochgezogen, irgendwo neben Schauplatz aufgemacht, damit man in Ruhe seinen Job machen konnte. Also würde ich sagen, okay, man macht jetzt Tuchel und dann kann man in Ruhe mit Rangnick verhandeln. Das halte ich jetzt für ein bisschen schwieriger. Rangnick weiß spätestens jetzt, dass er die Säbener Straße einprogrammieren muss ins Navi und den Tegernsee. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Der Zeitpunkt, ja, ich meine, die haben doch nur noch ein Ziel. Es geht doch nur noch um eins, was du machen kannst, ist Real Madrid. Jetzt wird die Mannschaft nicht zusammenbrechen unter dem, was da passiert, weil wenn die nicht motiviert von sich aus auf 100 sind, wenn es gegen Real Madrid geht, dann kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Nur, ich hatte die Idee schon mal, wie gehen Tuchel und die Bayern auseinander am Ende? Anständig und still und sagen, ist doch alles geklärt. Wir haben uns getrennt, nicht weil uns langweilig war, sondern weil es Gründe gab. Die wird auch Uli Hoeneß kennen und wird einer derer gewesen sein, die darauf hingewiesen haben. Deswegen trennen sie sich. Man kann anständig oder es gibt noch mal ein bisschen Wäsche waschen. Dass das mit der Wäschewascherei gestern kommt oder vorgestern, das ist mir unerklärlich. Ich kann es mir nicht erklären. Es kann sein, dass sich jemand in einem Gespräch oder dass sich das Gespräch von dir verselbstständigt und plötzlich du Dinge sagst, die doch in sich schlüssig sind. Also ob das wirklich stimmt, dass Tuchel keine jungen Spieler, siehe Pavlovic, nicht weiterbringt, halte ich für Wahnsinn. Also das kann sich auch ein Trainer normal nicht sagen lassen. Da gibt es wenige, Pep Guardiola vielleicht, der sagt, gib mir 1 Milliarde, dann machen wir das schon. Gut, also will ich ihm auch nicht unterstellen. Also das kann er doch nicht wirklich ernst meinen. Aber dass es Gründe gab, dass er ständig neue Spieler, dass er Spieler gefordert hat, Holding Six, dass er Kimmich nicht besser gemacht hat, dass er Goretzka Probleme gab. Die Gründe gab's, nur die wissen auch alle, die wird auch Tuchel wissen. Das waren Dinge, die nicht gestimmt haben zwischen uns. Deswegen gehen wir ja auch auseinander. Aber gestern das zu projizieren nur auf den Punkt, der kann junge Spieler nicht weiterbringen, das ist...
Er will nicht so. Das war ja nicht, eher so der
Das ist ein Vorwurf, der ist schon massiv. Ob Tuchel dann so aus dem Sattel muss, weiß ich nicht.
Ja, ich finde das größere Problem, klar mit Tuchel, das ist auch erstmal Trainer-Ehre gekränkt, ist aber gar nicht die Aussage über Tuchel, weil das ist offensichtlich mit Pavlovic, das hat er selbst ad absurdum geführt, Uli Hoeneß, dass das einfach nicht stimmt. Viel schlimmer finde ich das, was Mario eben schon gesagt hatte, Ralf Rangnick. So, da sagst du, der ist erstmal die Nummer 3, der sieht schon wieder dieses ganze Spektakel, was gerade in München passiert, in einer Entscheidungsphase für ihn. Und dann kommt ja noch ein Satz, wo dann Frau Hoeneß eine Rolle spielt, die sagt, Mensch, der Xabi Alonso,
der hat Charakter.
Der hat Charakter, wenn er nicht kommt, ja, und bleibt in Leverkusen. Leverkusen, ja. Ja, was ist mit dem Ralf Rangnick? Der soll kommen und hat dann keinen Charakter, weil der hat ja auch noch einen Job in Österreich und könnte was zu Ende führen. Also,
das... Und es gibt, Es gibt noch einen Satz, den wir auch nochmal uns anhören wollen. Da geht Uli Hoeneß ein bisschen in die Vergangenheit zurück und erklärt, wie Giovanni Trapattoni das gemacht hat. Und ich glaube, dass das bei Thomas Tuchel auch nicht besonders gut ankam.
Ich kann mich entsinnen, wir hatten mal einen Welttrainer namens Trapattoni. Der hat jeden Tag nach dem Training dem Sammy Kufur, Afrikaner, die einfachsten Dinge beigebracht. Pässe spielen, rechts, links, den Ball auf der Brust annehmen, mitnehmen. Und das hat er gesagt, habe ich mal gefragt, Giovanni, warum machst du das? Ich bin Fußballlehrer. Und das ist ganz wichtig, dass man dass die Spieler verbessert und dass man sie zwischendurch in den Arm nimmt.
Mit diesem Beispiel über Giovanni Trapattoni insinuiert er natürlich, das alles ist Thomas Tuchel nicht. Er nimmt die Spieler nicht in den Arm und er kümmert sich nicht um die Basics und verbessert Spieler nicht. Und das ist natürlich schon ein harter Vorwurf für einen Mann, der fraglos zu den besten Trainern Europas. Was ist, Mario? Ja,
ich glaube, er hat sich... Ich finde geil,
dass die Spieler in den Arm genommen werden müssen. Ich finde das geil.
Das stimmt, er wurde gesiezt von Otto Rehhagel noch, oder? Ich habe gesagt, du wurdest gesiezt von Otto Rehhagel noch, aber er hat dich doch verbal in den Arm genommen, indem er dir...
Nein, Otto muss mich nicht in den Arm nehmen. Otto hat mich das machen lassen, was ich wollte.
Aber lass uns trotzdem noch mal bei dem Vorwurf an Tuchel bleiben, den er offensichtlich auch so wahrgenommen hat. Also dieses Beispiel, wie es Trapattoni gemacht hat und... Ja, der Subtext ist, das hat Tuchel alles nicht gemacht.
Ja. Ich glaube, er hat sich vergaloppiert und wollte vielleicht nur das mit in den Arm nehmen sagen. Das ist ja ein Vorwurf, der Tuchel schon länger verfolgt, auch in Dortmund oder in Mainz. Da habe ich ihn in seiner Anfangszeit erlebt. Ich glaube, da hat er sich zum Positiven schon auch gewandelt. Aber diese Menschenführung, die manchmal ein bisschen straff, die manchmal ein bisschen distanziert ist oder so. Ich glaube, das, wenn er nur das gesagt hätte, dann wäre das keine Neuigkeit gewesen und die wäre auch untermauert gewesen. Aber dieses, gerade dann mit dem Namen Pavlovic, das war wirklich inhaltlich haltlos. Da muss man Tuchel recht geben, einfach mal so klar, wie es ist. Also das zielte am Inhalt vorbei in der Realität.
Und das hat Thomas Tuchel auch so gesagt, können wir auch noch mal einblenden, dieses Zitat, wo er eben sagt, es könnte nicht weiter weg sein von der Realität, haben wir hier vorbereitet. Das ist so meilenweit an der Realität vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Wie nah ist denn Uli Hoeneß dran, Marcel, aus deiner Sicht an der Mannschaft, an der Arbeit von Thomas Tuchel, um realistisch zu beurteilen, was er da mit der Mannschaft und mit jungen Spielern treibt?
Naja, aber die spielen doch. Also Pavlovic gehört, ist Stamm, zumindest der ersten 13, 14. So, Musiala ist überhaupt kein Thema mehr, Gott sei Dank. Dass nicht mal sagt, die müssen wir aber schützen, der ist noch jung. Also deswegen, wie nah musst du da dran sein, weiß ich nicht. Du siehst, er ist so im Stadion, jede Woche im Stadion. Aber natürlich gab es Dinge zwischen Mannschaft und Tuchel, die nicht funktioniert haben. Nochmal, man trennt sich und damit geht die Welt nicht unter. Man kann feststellen, dass man eine Zusammenarbeit wollte, die aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und dann beendet man die, allerdings ohne dieses Interview vorgestellt. Es ist doch alles kommuniziert. Wenn du dir das überlegst, sie haben es doch zu einem Zeitpunkt, wo viele auch gesagt haben, ist das jetzt der Zeitpunkt, zu sagen, dass nach dieser Saison alles hier vorbei ist. Lame Duck, was macht das aus einem Trainer?
Naja, und jetzt funktioniert es ja langsam wieder. Man hatte das Gefühl, es wird sportlich besser. Ja, nach dem Heidenheim-Spiel, seitdem funktioniert es ja. Und mit Arsenal, und jetzt steht das Halbfinale an. Und man kann realistisch der Champions League, vom Titel träumen.
Also deswegen, es ist auch alles geklärt. Ich weiß nicht, so ein Interview hätte ich verstanden, bevor verkündet wird, dass es vorbei ist. Also ich hätte verstanden, wenn der FC Bayern, Uli Hoeneß, sich da positioniert und sagt, pass auf, es kommt morgen eine Geschichte raus, wir trennen uns im Sommer oder Tuchel und wir trennen uns. Mhm. Und das hat Gründe. Und die sage ich euch mal heute, bevor andere eine Deutungshoheit übernehmen. Aber es ist doch gar nicht so groß zu deuten, dass das nicht funktioniert hat zwischen Tuchel und den Bayern, ist länger bekannt und daraus wurden Konsequenzen gezogen. So why the hell machst du vorgestern, gehst du so aus in so nach vorne? Ja, Strategie kann ich darin nicht ja
Leute,
erkennen.
Die sagen,
und nochmal, ein Satz nur. Rangnick weiß A, Tegernsee muss ins Navi und B, so ist das, so sind die Kräfteverhältnisse heute da und da brauchen wir, das kann ich mir noch so schön reden, das glaube ich ihm auch, dass es nicht um Geld geht.
Tuchel sprach gestern schon vom Bayern-Boss.
Ja,
natürlich
ist der Boss sagt.
Ja, aber gibt es jemanden hier im Saal, der sagt, nee, das stimmt nicht, Hoeneß ist nicht der Bayern-Boss?
Ja, fragen wir doch mal nach, weil die Fans das sehen. Jetzt nicht nur ist Uli Hoeneß der Bayern-Boss, sondern wie kam die Aktion generell an? Wie ist da so das Meinungsbild, was du eingefangen hast?
Also ich frage dann gerne auch mal nach, das mache ich wirklich gerne. Hab im Netz geguckt und muss sagen, also die Meinungen da decken sich ziemlich auch mit dem, was ihr gesagt habt. Vollkommenes Unverständnis. Man sagt also eigentlich ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Seine Verdienste um den Verein sind unbestritten, aber so langsam sollte er einfach nur an Mikros vorbeigehen, heißt es hier. Das war einfach unnötig, was Hoeneß da gesagt hat. Vor allem der Zeitpunkt war mies. Und dann geht es eben auch darum, dass Tuchel da so wenig Rückendeckung bekommt. Tuchel zu 100% im Recht und hier noch viel zu freundlich mit seiner Reaktion und die ernste Sau in dem Verein. Also frage ich doch mal, Sie sind Bayern-Fan? Ja, Sie dürfen gerne auch aufstehen, sehr gerne.
Wenn schon, wenn ich einmal hier im Fernsehen bin.
Das gibt, ja, oder? Wenn man schon mal im Fernsehen ist, kriegt man auch den Applaus.
Natürlich.
Was halten Sie denn von den Aussagen von Uli Hoeneß? Ärgert Sie das auch zum Zeitpunkt?
Soll ich das deutsche Wort sagen? Scheiße.
Gut, das war jetzt auch hier im Fernsehen, genauso wie der Applaus. Und tatsächlich bekommt er noch zu viel Macht im Verein.
Ja, ich hatte vorhin im Vorgespräch schon gesagt, die Telefonleistung vom Tegernsee zum Starnberger See, ich glaube, da wohnt der Herr Rummeniger, die muss viel besser funktionieren. Und nicht nur mal nur einer bestimmen, dann der andere. Und zu Rangnick möchte ich noch mal sagen, er soll mal schon die Fahrkarte rückwärts wieder nach Wien oder weiß ich wohin muss. Das ist nicht einfach, Trainer von Bayern zu sein bei dem Vorstand. Tut mir herzlich leid, dass ich das sagen muss als Norddeutscher. Aber ich bin schon seit dem Aufstieg der Bundesligamannschaft 60, 65 Bayern-Fan, wollte ich euch nur sagen.
Und aktuell bekommen die Trainer zu wenig Rückendeckung?
Ja, es war ja Nagelsmann, der keine Rückendeckung bekommen hat. Vorgänger von Nagelsmann, ich überlege gerade.
Haben wir Kovac noch?
Wer war der Vorgänger von Nagelsmann?
Ich hätte Kovac gesagt.
Nee, Flick.
Flick.
Flick heißt der. Hansi Flick, auch dann, nachdem er Erfolg gehabt hat, auch dann langsam raus. Also ihr braucht wirklich, ich weiß gar nicht, Uli muss mal, glaube ich, in Ruhestand gehen. Ich sag's, wie es ist.
Dankeschön. Bitte. Gut, dann geben wir das zurück an die Runde.
Ja, die Bild schreibt heute ja auch, Uli Hoeneß, also sinngemäß, wird zum Problem für den Verein. Wenn ich jetzt die Meinung dieses Fans, der da bei uns zu Gast ist, nehme, dann würde ich sagen, er ist auch auf der Linie. Wir wollen mal rüberschalten nochmal zur Säbener Straße. Stefan Kumberger, unser Sport1-Chefreporter, steht nach wie vor dort. Macht Uli Hoeneß dem Verein Probleme durch diese Art?
Ja, in jedem Fall. Man muss zwar ein bisschen einordnen, diese Termine außerhalb des FC Bayern-Kosmos, diese Wirtschaftstagungen, diese Fachtagungen, diese Charity-Events, die macht Uli Hoeneß sehr, sehr gerne, weil er da natürlich eine gewisse Bühne hat. Da darf er, wenn die Veranstaltung 60 Minuten geht, darf er 59,5 Minuten sprechen und das nutzt er dann auch gerne. Da genießt er den Glanz und die Tatsache, dass alle an seinen Lippen hängen. Aber warum er sich aktuell so äußert und das Ganze auf Kosten des aktuellen Trainers, das bleibt mir schleierhaft, dass Uli Hoeneß gerne mal ehemaligen Trainern ein bisschen Dreck hinterherwirft, das kennen wir ja, aber den aktuellen Trainer in dieser Situation vor einem so wichtigen Spiel ins Visier zu nehmen, das ist schon eine neue Qualität.
Stefan, du warst ja gestern auch als unser Reporter im Stadion, hast auch bei den Spielern nachgefragt, wie sie das wahrnehmen und wir wollen mal einspielen, wie dein Gespräch mit Thomas Müller gelaufen ist.
Das interessiert mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wenn mich die Nebengeräusche und Störgeräusche beim FC Bayern schon immer negativ beeinflusst hätten, ich glaube, dann hätte ich keine Karriere machen können. Dementsprechend locker bleiben und am Dienstag attackieren.
Aber es ist schon heftig zurzeit. Trainersuche etc., das ist schon so laut, war es selten.
Du bist doch einer, der da in der vordersten Reihe trommelt, wenn es darum geht, Musik zu machen. Also ihr seid ja schon immer ganz schön lustig zu euch selbst. Ne? Könnt ihr auch selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ist schon ganz schön unruhig aktuell. Herr Tuchel, Herr Müller, sagen Sie mal was. Der hat was gesagt über den. Chapeau bitte.
Okay. Ciao.
Kannst du es mit Humor nehmen, wie Thomas das auch formuliert hat?
Ja. Ja, natürlich. Also Thomas Müller und ich, wir sind beide Urbayern. Wir verstehen uns ganz gut und wir hatten schon einige kuriose und amüsante Interviews gemeinsam. Aber von dem her bleibt da von meiner Seite nichts hängen, was man natürlich schon sagen muss. Der Trick einfach zu behaupten, die Medien seien schuld, der ist natürlich uralt. Der ist wahrscheinlich älter als Thomas Müller und ich gemeinsam. Denn die Tatsache ist doch die, Uli Hoeneß hat dieses Fass aufgemacht. Und ich kenne keinen Journalisten, der Uli Hoeneß eingeflüstert hätte, wenn du da bei der FAZ stehst, dann drück doch dem Thomas Tuchel eine rein. Also die Lösung zu sagen, die Medien sind schuld, das ist ein bisschen einfach. Und da ist Thomas Müller nicht unähnlich zu Uli Hoeneß. Der hat nämlich vor ein paar Wochen gesagt, in München sind die Medien untrainierbar. Also letzten Endes sind wir es dann, die eine abbekommen.
Gut, das nehmen wir in dem Fall einfach mal mit. Müssen wir tragen auf unseren breiten Schultern. Danke dir, Stefan, für den Moment. Ja, also ich finde ja, dass Thomas Müller das nicht schlecht macht, das Thema dadurch irgendwie da ein bisschen Luft rauszulassen aus dem Ganzen, oder?
Ja, Thomas hat so ähnlich wie Thomas Tuchel, der für sich abgeschlossen hat, ich kann jetzt alles sagen, das hat der Thomas Müller, glaube ich, von Geburt an mitbekommen und hat eine Art und Weise, dass er dann, wenn er das sagt, was er in sich drin hat, auch noch Applaus dafür bekommt. Das ist einfach auch ein Menschenfänger und ist auch okay. Und vor allen Dingen, das Ehrliche, er hat ja dann auch Oliver Kahn in einem Interview zitiert.
Ja, und parodiert. Und nicht schlecht.
Genau, und parodiert. Was er von der ganzen Geschichte hält, das ist ihm dann wurscht egal übersetzt. Und das ist es aber auch für die Mannschaft. Wir machen das Thema drumherum, sondern es ist einfach super interessant, was da gerade zwischenmenschlich passiert mit Uli Hoeneß und Thomas Tuchel. Aber die Mannschaft läuft in Madrid weder besser noch schlechter auf, weil die haben das große Ding vor Augen. Marcel hat es ja eben auch gesagt. Ich finde es einfach nur schade, was gerade mit Uli Hoeneß und durch ihn verursacht passiert. Das der hat eigentlich
einen Denkmal verdient. Haben solche Sachen keinen Einfluss auf eine Mannschaft, auch vor so wichtigen Spielen?
Ja, ich glaube, es unterscheidet sich von Standort zu Standort. Bayern ist insgesamt ein Top-Standort, ein sehr unruhiger Standort. Ich glaube schon, dass es da weniger Einfluss hat, aber auf Strecke bei Vereinen, die nicht ganz so mit Qualität bespickt sind, glaube ich, hat es schon Einfluss. Ja.
Jochen, wir sprechen gleich über deinen Verein, wenn ich das so sagen darf, über den SC Freiburg. Und wir sprechen natürlich auch über die Trainerfrage beim FC Bayern und stellen uns die Frage, wäre Ralf Rangnick eigentlich der richtige Mann? Ist da eine große Passung zwischen Rangnick und dem FC Bayern? Oder gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen, Ralf Rangnick zu verpflichten? Wir sind gleich zurück hier beim Stahlberg-Doppelpass. Moment Geduld, dann geht's weiter hier am diesen Sonntag. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Stahlberg-Doppelpass. Ich habe es Ihnen gesagt, wir sprechen gleich noch über Ralf Rangnick, den möglichen neuen, zukünftigen Bayern-Trainer, aber wollen über den SC Freiburg auch sprechen. Jochen, gab es eigentlich mal jemals ein Angebot in der letzten Zeit für Christian Streich? Hat der FC Bayern sich mal gemeldet? Wäre das nicht einer?
Also ich glaube, es ist ja bekannt, dass er doch die ein oder andere Möglichkeit hatte, wie intensiv es im FC Bayern war. Da müssen Sie ihn wahrscheinlich fragen.
Aber jetzt aktuell war da nichts, oder?
Also Christian ist ein herausragender Trainer, da wird mit Sicherheit viel eintrudeln. Ich glaube aber auch, dass er für sich klar ist, erstmal Abstand gewinnen zu müssen, um dann zu gucken, was kommt. Ich glaube, das weiß er dann auch nicht. Deswegen weiß ich es auch nicht und bin sehr gespannt, wie sich es dann mit ihm entwickelt.
Diese Ära geht ja jetzt langsam zu Ende. Spiel für Spiel rückt sein Abschied näher. Gestern nicht gewonnen zu Hause. Trotzdem sieht die Situation sportlich noch gut aus. Der SC Freiburg in dieser Saison 23/24.
Das vorletzte Heimspiel für Christian Streich endet für den Kulttrainer unerfreulich. Heimniederlage gegen Wolfsburg, und mit dem Begriff Kult kann Streich ohnehin nicht so viel anfangen.
Kult ist Mick Jagger, Keith Richard, Ron Wood, die sind Kult. Ich bin ein Kultli.
Eine Bescheidenheit, die zu ihm passt. Bloß kein Aufheben machen, so kennen sie ihn in Freiburg.
Er ist einfach badisch sympathisch.
Doch mit Sympathie allein hätte er sich nicht fast 30 Jahre beim SC Freiburg halten können. Davon über 10 Jahre immer unter Strom als Cheftrainer.
Christian Streich kam wie so, sagen wir mal, wie eine Raupe. Ja, und mittlerweile ist es ein schöner Schmetterling.
Der Schmetterling fliegt jetzt weiter. Und in Freiburg geht die Welt nicht unter, meint er. Denn die Nachfolge ist geregelt.
Der Julian ist da. Ich hau jetzt ab in 3 Wochen und dann kommt er hier rein und nach 2 Wochen ist alles normal.
Das wird man sehen. Aktuell gilt, trotz der Niederlage lockt für den SC Freiburg immer noch Europa. Und zwar zum 3. Mal in Folge. Das heißt, Christian Streich kann sich immer noch mit einem riesigen Erfolg verabschieden.
Ja, und trotzdem, wie viel Qualität, aber vor allem Identität geht verloren für den SC Freiburg, wenn Christian Streich dann nicht mehr an der Seitenlinie steht und nicht mehr in den Pressekonferenzen sitzt?
Ja, extrem viel. Das steht ja völlig außer Frage. Es ist immer die Frage, wie füllt man es dann wieder? Mhm. Wie kann es wieder neu wachsen? Aber das mit Christian, sag mal, ein Gesicht des Vereins dann auch geht, der den Verein maßgeblich mitgeprägt hat, auch für so dieses Markenbild auch stand, das absolut geschärft hat. Und mit inhaltlicher Qualität uns, sozusagen, wir uns gemeinsam Schritt für Schritt auch weiterentwickelt haben. Klar, das reißt eine Lücke, aber ich glaube, dass wir es darauf ankommen, möglichst gut damit umzugehen, dass es erstmal ruckeln kann, dass wir uns wieder neu finden müssen. Ich glaube, das ist ganz normal in Natur der Sache, aber ich glaube schon, dass wir wieder eine Ausrichtung gefunden haben, hinter der sich alle versammeln können, wo eine echte Zusammenarbeit herrscht, sozusagen. Cheftrainer, Trainerstab, Trainerfunktionsteam in der Kabine. Mhm. Und dass das der Schlüssel sein wird für alles, was wieder kommt.
War das für euch von Anfang an logisch, eine interne Lösung zu nehmen und nicht zu gucken, wer ist denn da? Wen könnte man denn, wer würde denn passen zum SC Freiburg? Wen könnte man von außen dazu holen?
Also wir haben alle Varianten diskutiert. Muss ja auch sagen, dass Christian sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Dass wir in den letzten Jahren immer wieder in solchen Situationen waren, wo wir das Gefühl hatten, Gespräche geführt haben, ja, es könnte das letzte Jahr sein. Wir uns sehr offen und gut ausgetauscht haben, haben immer wieder mit externen Kandidaten auch gesprochen, auch mit seinem Wissen. Das war auch toll, mal am Tisch zu sitzen, nicht in dem Setting, wir suchen auf jeden Fall einen neuen Trainer, sondern erstmal ein Gefühl für jemanden zu entwickeln, inhaltlich Austausch zu suchen. Und da hatten wir schon ein paar externe Kandidaten auch im Kopf. Aber hatten einfach auch, das muss man sagen, 2 sehr, sehr gute interne Kandidaten, auch mit Thomas Stamm, der 9 Jahre bei uns hervorragende Arbeit gemacht hat.
Zweite Mannschaft trainiert.
Trainiert aktuell. Und ja, am Ende ist das Pendel Richtung Julian ausgeschlagen, einfach ob seines Gesamtpakets, so wie ich es vorher auch beschrieben habe, was die Fachlichkeit angeht, was die Menschlichkeit angeht, so diese Mischung zwischen Bauch und Kopf. Er war sehr eng dran in den letzten Jahren schon als Co-Trainer und hat auch... Ja, wir wissen einfach, was wir kriegen. So diese gewisse Veränderung, die wir auch brauchen. Frische Energie, andere Ansprache, Abläufe auch mal zu brechen. Und dennoch, und das ist bei uns extrem wichtig, innerhalb unserer Leitplanken auch weiter zu bleiben, den Verein in dieselbe Richtung auch weiterzuentwickeln. Weil nichts wäre schlimmer, immer alle 2-3 Jahre einen neuen Trainer zu holen, der die Richtung vorgibt. Sondern klar ist, als Verein muss man eine Idee haben, Leitplanken haben und dann den passenden Trainer zu finden. Und den haben wir mit Julian absolut gefunden.
Wie macht ihr das, dass Julian Schuster nicht die Nummer 3 oder die Nummer 4 ist oder dass das alles so schön ruhig und hinter den Kulissen abläuft und interne Vorgänge bleiben, bis ihr irgendwas verkündet?
Ja, es ist eigentlich unser Normalmodus, muss man sagen. In der Tat ist unsere Medienlandschaft nicht ganz so zahlreich und ganz so aggressiv, aber wir haben einfach einen engen Kreis an Leuten, wo wir Dinge besprechen. Wenn die Tür zu ist, bleibt es auch im Raum und wir haben auch diesen Prozess, glaube ich, wieder ganz gut aufgesetzt, weil auch mit Thomas war es super kompliziert, weil er es auch sehr verdient hätte. Auch ihn werden wir mit Sicherheit im Lizenzfußball sehen, auf Strecke, Top-Trainer. Aber ja, wir haben uns auch intensiv mit Julian auseinandergesetzt, mit vielen Gesprächen, in vielen Gesprächen und die Entscheidung dann so getroffen. Und haben schon so eine Kultur im Verein, dass Dinge halt da besprochen werden, wo sie hingehören. Und ich hoffe, das können wir uns noch ein Stück weit bewahren.
Carsten, das heißt also als Journalist, das Kicker, das bist du, der sich mit dem SC Freiburg befasst. Ist das Arbeiten schwierig?
Nee, aber es ist schwieriger, mal was vorher rauszukriegen. Aber das gelingt durchaus, das weiß Jochen Seyer auch. Aber einen Vorteil hatten sie jetzt in dieser Trainersuche und vor dem Abschied. Und das war das Verhalten von Christian Streich. Gerade die Leute, die jetzt über Jahre enger dran waren, die wussten, dass es in den letzten Jahren intern schon oft ein Hin und Her war bei ihm. Und dass er sich immer mal wieder, das gab Phasen, oh, jetzt höre ich auf im Sommer. Dann hat er ein Spiel gewonnen, jetzt mal überspitzt gesagt und er sagt, ja, jetzt bleibe ich noch 5 Jahre. Aber er hat ja ganz bewusst immer Einjahresverträge gemacht. Mhm. Und dann gerade für mich, da gebe ich komplett zu als langjährigen Beobachter, war das ja dieses Frühjahr, okay, es ist jetzt mal überspitzt gesagt, der gleiche Eiertanz wie immer, der wird schon noch verlängern. Und dann irgendwann sickert es aber so auch bei mir durch, okay, jetzt machen sie es nicht zwischen den Achtelfinalspielen in der Europa League. Letztes Jahr bei Juve haben sie es gemacht nach dem Hinspiel. Ja, warum warten sie jetzt bis zur Länderspielphase, wo dann Platz ist und Raum ist? Okay, geht doch in Richtung Abschied. Und ich glaube, das war ein Vorteil, um im Hintergrund Gespräche zu führen und das so vorzubereiten, dass eben nicht alle gleich wussten, okay, das ist definitiv, dass er aufhört, weil die Gefahr war die letzten Jahre immer schon latent da und da hat er immer weitergemacht.
Wie schwierig ist es, einem Mann wie Christian Streich zu folgen, als neuer Trainer, als noch unerfahrener Trainer, was Bundesliga-Fußball angeht?
Ich glaube, das ist in Freiburg vielleicht ein bisschen einfacher wie in Hamburg, München, Frankfurt oder
sonst wo. Bitte? Liverpool.
Oder Liverpool. Ich glaube, nochmal, wenn man den SC Freiburg die letzten Jahre beobachtet hat, wie ruhig da alles abgelaufen ist, man ist dann irgendwann mal so emporgesprungen, war dann international vertreten, wo jeder gesagt hat, naja gut, Freiburg, ja, muss ich mir jetzt die Spiele von Freiburg international angucken. Aber das ist Jahr für Jahr immer wieder gewachsen, immer wieder war Freiburg immer wieder in der Nähe von den Europa-League-Plätzen, haben sich immer wieder qualifiziert. Und man muss ja eins mal sagen, auch mit einer Mannschaft, wo du sagst, naja, international. Nein, jedes Jahr haben sich gegen andere Mannschaften auch durchgesetzt. Es ist in Freiburg immer. Ich habe einen guten Kumpel in Osnabrück, der ist seit gefühlt 4000 Jahren Bayern-Fan. Der ist mittlerweile mehr Freiburg-Fan geworden wie FC Bayern. Dann sage ich, wie kommst du denn auf diese Idee? Ich meine, das ist ja, wenn du mal ein Fan bist, dann bist du halt Fan. Er sagt, es ist einfach geil. Einfach geil, Freiburg zu sehen. Mit diesen geringen Mitteln, die so gering werden sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr sein, aber sie haben doch noch einen anderen Etat wie vielleicht Frankfurt, Hoffenheim oder wie auch immer. Aber was die jedes Jahr da machen, was da jedes Jahr entsteht, mit Christian Streich. Jetzt hat man so einfach mal Christian Streich, ich höre jetzt auf, dann bleiben die ganz ruhig in Freiburg, die suchen sich dann irgendeinen Trainer und dann präsentieren sie den Trainer und du hast nicht das Gefühl für die neue Saison, dass der SC Freiburg gegen den Abstieg spielt. Das Gefühl geht immer weiter.
Es kommt ja auch noch hinzu, wenn jetzt der Christian Streich weg ist, glaube ich, A, dass es dann nicht den Hoeneß-Faktor gibt. Und ich muss auch noch zu jedem Thema was sagen. Also so der Blick in die Zukunft. Und du hast ja auch solche Leute hinter dir. Und zuletzt war ja Jochen Seyer, musste nicht so nah dran an die Öffentlichkeit. Jetzt macht er dann in Zukunft wahrscheinlich einen halben oder einen ganzen Schritt mehr nach vorne und lässt dann den neuen Trainer auch ein bisschen Luft bekommen. Also es gab ja dann auch bei den Bayern wieder ein Beispiel. Du holst einen Julian Nagelsmann, die freuen sich, zahlen so viel und dann gehen die Herren Kahn und Salihamidžić zurück und lassen ihn alleine. Das wird in Freiburg nicht passieren.
Ich finde, das ist die größte Herausforderung jetzt bei dem Trainerwechsel, weil Jochen Seyer, ich glaube, auch hier schon gesagt hat, wir sind ein Trainerverein. Das fing schon mit Volker Finke an. Der Trainer ist das Gesicht des Vereins und du konntest Christian Streich jetzt, ob bewusst oder unbewusst insgesamt, dieses Gesicht sein lassen. Er hat den Verein nach außen vertreten mit seiner speziellen Art und jetzt wird es die Herausforderung für die Verantwortlichen sein, wie sie diese Lücke füllen, weil sie können nicht Julian Schuster komplett in diese Lücke schieben, sondern nach außen für Werte einzustehen, sich für gesellschaftspolitische
Position stark zu machen. Das macht er auf seine unnachahmliche Weise, manchmal auf Nachfrage, manchmal nicht. Das kannst du auch nicht eins zu eins kopieren und trotzdem muss der Verein, sage ich mal, auf einem sehr guten Niveau ein bisschen aufpassen, in der äußeren, breiteren Wahrnehmung nicht ein Stück beliebiger zu werden als bisher und da nach vorne zu gehen und weiterhin Kante zu zeigen für die Werte, die sich der Verein auf die Fahne schreibt.
Ich fand diesen Satz der Dame auf dem Marktplatz da so schön. Also Streich kam als Raupe oder noch verpuppt und ist dann jetzt ein wunderschöner Schmetterling geworden. Mhm. Das wird bei Julian Schuster auch ein bisschen brauchen, bis er sich
aus der Verpuppung löst.
Ja,
ja, es wird sich wieder neu entwickeln müssen. Es darf sich aber auch wieder neu entwickeln.
Aber wird sich deine Rolle auch ein bisschen ändern, so wie das da gerade angesprochen wurde, auch von Jan?
Jeder bei uns im Club wird sozusagen auch im Co-Trainerbereich, wir werden einen halben Schritt nach vorne machen müssen, wir werden schauen müssen, wie sich es wieder neu sortiert. Aber wir sind jetzt kein Club, der am Reißbrett irgendwelche Rollen verteilt, sondern es muss von innen rauskommen. Trainerverein heißt ja, ein Trainer, der Schlüssel sozusagen, die wichtigste Figur maximal stark zu machen, wenn er sozusagen die Qualität hat. Das haben wir immer getan, weil es auch immer die richtigen Personen waren. Das ist ja erstmal nicht negativ. In so einem Wechsel, klar, ist ein etwas größeres Loch als bei anderen Vereinen, wo alle zwei, drei Jahre der Trainer gewechselt wird. Vielleicht eher so ein bisschen der Vorstandsverein, öfters in der Kamera sein Gesicht sehen möchte. Und bei uns wird sich jetzt zeigen, wie es entwickelt, welche Bereich Julian auch füllen kann. Aber auch er wird Zeit und Raum kriegen, sagen wir, sich wieder neu zu entwickeln, weil man kann Julian zu Beginn jetzt nicht mit dem Ende von Christian Streich vergleichen, sondern man muss mal einen Schritt zurückgehen und zu schauen, wie ist Christian ins Amt gekommen. Und da war es natürlich eine ganz andere Situation und im Innenleben ein sehr funktionierendes Gebilde. Und das wird Julian auch brauchen werden, aber das haben wir eben auch.
Marcel, wenn wir den Blick ein bisschen weiten vom SC Freiburg wegnehmen und den bundesweiten Impact, den Einfluss von Christian Streich uns nochmal anschauen, so teilweise ein bisschen das Gewissen der Liga, der auch gesellschaftspolitische Dinge mal angesprochen hat und auf eine sehr, sehr gute Art, wie ich finde, wird der Bundesliga da fehlen in dieser Rolle?
Hast du selber beantwortet gerade. Fußball hat schon ein großes Gewicht gesellschaftlich in dieser Gesellschaft. Und Christian Streich war nicht nur der Sprecher, die Figur des SC Freiburg, sondern er war das gute Gesicht des Profifußballs. Mhm. In dem viele Dinge in letzter Zeit und zunehmend sich in Richtungen entwickeln, die gefallen nicht jedem. Aber seine gesellschaftliche Rolle hat, finde ich, niemand so gut verbalisiert wie Christian Streich. Da war er ein Glücksfall für den Profifußball insgesamt. Und an der Stelle, so er denn nicht eine Position findet, die Dinge weitertreibt, wird er fehlen.
Das hat er. Was meinst du damit? Also würdest du ihn als Berater oder anderes?
Es gibt
einen
DFB, es gibt eine DFL, es gibt den SC Freiburg, es gibt viele Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen. Also mach deine Weltreise oder was immer du willst, aber danach kommt man immer doch nochmal zurück. Das Christian Streich mit der Energie. Gestern, also ihr seid eine der beliebtesten Bänke in der Bundesliga, das wisst ihr auch. Ja. Also bei jedem Einwurf, der denn für euch ist, springt Christian und der Rest der Welt auch auf. Also die Energie, die der immer noch hat, dass die plötzlich so in so einem Rinnsal so langsam Richtung Ende geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das wünsche ich mir auch nicht.
Aber der SC Freiburg ist eben nicht nur Christian Streich gewesen in den letzten Jahren. Natürlich war das so die Galionsfigur, die vorweggegangen ist. Aber was da für Arbeit geleistet wird und wurde, muss man ja auch mal würdigen. Und Ruth hat sich mal so angeschaut, wie sieht's eigentlich aus, Transferbilanz. Und das kann sich durchaus sehen lassen, was der SC Freiburg da so auf die Beine gestellt hat die letzten Jahre.
Absolut, vor allem in den letzten 4 Jahren. Immer einen Transferüberschuss erwirtschaftet und man kann sagen, es ist ein Muster zu erkennen. Viele Zahlen jetzt hier erstmal, aber ich fasse es so ein bisschen mal zusammen und sage, also wenn man jetzt die vergangenen Saisons anblickt, dann war mindestens immer ein Spieler dabei, der auch teuer verkauft wurde. Und somit hatte man zum Beispiel Kevin Schade, Marc Flecken abgegeben, zuvor Nico Schlotterbeck, Baptiste Santa Maria, Luca Waldschmidt, Robin Koch und dann wurde dann eben teilweise über 30 Millionen oder hier über 20 Millionen Transfererlös erzielt. Man hat auch schon für die Zukunft vorgebaut, nicht nur, dass man weiß, wer der neue Trainer wird, sondern auch schon zwei Spieler Spieler verpflichtet hat, mit Patrick Osterhage von Bochum und mit Ehren Dingschi von Heidenheim, beziehungsweise der ist ja ausgeliehen von Werder Bremen. Da hat man also fast schon 10 Millionen ausgegeben. Und natürlich kommt jetzt die Frage, wird wieder ein großer verkauft oder kann man dann auch mal so eine Bilanz ein bisschen ins Negative kippen und sagen, Hauptsache, wir sind da stark aufgestellt. Wie wird es gemacht in Freiburg?
Jochen, ja. Das ist an dich, glaube ich, die Frage.
Das wird sich zeigen. Also ich finde, wir haben es ja geschafft, in den letzten Jahren über Abgabe von Qualität eher Qualität hinzuzugewinnen, sprich einen großen Transfer zu tätigen, zwei, drei Jungs mit Fantasie dazuzuholen, um wieder neue Entwicklungen starten zu können. Und ja, das wird auch in diesem Jahr, glaube ich, wieder der Fall sein. Wir werden schon auch einen Spieler abgeben, das denke ich schon, weil es vielleicht auch inhaltlich richtig ist, Dinge auch mal zu verändern, frisches Blut reinzulassen und den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, Transfererlöse zu erzielen.
Carsten, wen geben Sie denn ab? Weil er wird es uns ja nicht verraten.
Ja, also Roland Scholler könnte gut sein, ungarischer Nationalspieler, das ist so ein bisschen eine Never-Ending-Story, die vielleicht jetzt doch endet. Seit 2018 ist er schon da, es gab fast jedes Jahr diese Abschiedsgerüchte, weil er sich schon bei europäischen Topvereinen gesehen hat. Er hat ja auch schon über 40 Länderspiele für Ungarn Tore da gemacht, kann an einem sehr guten Tag auch ein sehr guter Spieler sein.
Gestern weniger,
schon vorher Chancen vergeben und dann der Elfer. Das ist jetzt ein Jahr vor Vertragsende. Da wird wieder jetzt ganz konkret die Frage sein, nochmal verlängern oder ihn abgeben. In die Richtung geht's. Und bei allem Lob, was sie sich über Jahre verdient haben, Clemens Hartenbach muss man da ja nennen als Sportdirektor und Chefscout, haben sie dieses Jahr bemerkenswerterweise mal ja, eine ungewöhnlich schlechte Einkaufsbilanz vorzuweisen. Da hat bisher noch keiner funktioniert. Junior Adamu für 6 Millionen von Salzburg geholt. Den muss man wirklich, also den Transfer, natürlich nicht den Menschen als Flop bezeichnen. Und das ist jetzt in den letzten 10 Jahren selten passiert. Da hat es einfach inhaltlich bisher noch gar nicht gepasst. Der kam nicht zum Spielen. Maxi Philipp, Rückkehrer, der noch nicht das zeigen konnte, was er mal gezeigt hat, bevor er nach Dortmund ging, damals auch für 20 Millionen. Und auch die Wintertransfers. Attila Soloy, trotz riesiger Personalnot in der Innenverteidigung, passt inhaltlich offenbar nicht, weil er spielt nicht. Da wird eher ein Yannick Keitel von der 6 in die Innenverteidigung zurückgezogen. Also da haben sie mal, weil man wirklich oft lobt, aber wir sind ja auch dafür da, mal kritisch den Finger in die Wunde zu legen, da haben sie Steigerungsbedarf.
Und da haben wir noch so viele Verletzte und dann sind wir trotzdem Siebter.
Ja. Und dann... Aber 16 Punkte Unterschied zur Vorsaison.
Ja, ja, ja. Das muss man schon sagen. Ja.
Aber es geht ja trotzdem, das stimmt, keine Frage, aber es geht ja trotzdem um eine gesunde Gesamteinordnung unseres Vereins. Und da ist die Entwicklung in den letzten Jahren schon toll, wie ich finde. Sag mal, Umzug neues Stadion war ein richtiger Schritt für uns. Mitgliederzahlen sind
explodiert. Wir könnten ja die Champions League sogar erreichen.
Theoretisch erreichbar, aber klar fühlt sich dieses Jahr auch nicht so richtig an wie ein Jahr, wo man zwingend international spielen muss. Aber es fühlt sich bei den Konkurrenten außenrum eben auch nicht so an. Mhm. Ist ja schon ein bisschen Schneckenrennen ab Platz 5. Drunter punkte einfach nicht regelmäßig, wir auch nicht. Und trotzdem sind wir voll im Rennen, 3 Spiele zu gehen, können es wieder schaffen. Und das wäre natürlich für einen Verein, wie wir es sind, unglaublich.
So muss erwarten das die Leute mittlerweile eigentlich in Freiburg? Weil du es vorhin mal so angedeutet hast, auch das Mitgliederwachstum und die Veränderungen.
Dinge verändern sich. Natürlich mit dem neuen Stadion, mit neuer Infrastruktur werden wir schon als echter Bundesligist wahrgenommen. Auch die Ergebnisse der letzten Jahre, die Tabellenstände, klar, die sprechen schon für uns. Transfererlöse, Umsatzzahlen, Gewinn und so. Klar, da haben wir einen richtigen Schritt gemacht, 70.000 Mitglieder. Ich weiß, dass wir ewig lang konstant bei 15.000 waren. Jetzt galoppiert es los und ist auch kein Ende in Sicht. Ist alles sehr, sehr positiv. Aber klar geht damit ein gewisser Wachstumsschmerz auch einher. Erwartungshaltung verschiebt sich ein wenig. Da die Balance zu halten, auf dem eigenen Weg bleiben zu können, eben wieder junge Talente reinzuschmeißen, auch so einen Weg durchzuhalten mit ihnen. Klar, da haben wir schon das Gefühl, da wurde es ein bisschen, ist immer noch alles okay, aber da ist die Sichtweise, hat sich ein bisschen verschoben, aber alles kann man nicht haben. Es wird so sein, dass wir es immer wieder thematisieren müssen, unseren Weg skizzieren müssen, die Leute auf die Reise mitnehmen müssen, Verständnis schaffen müssen und dennoch in der verbesserten Situation, auch was Finanzielle angeht, ja, möglichst gute Entscheidungen zu treffen.
Man hat ja den Eindruck, dass das nach wie vor mit großer Ruhe, mit großer Sachlichkeit funktioniert in Freiburg. Wir machen eine kurze Pause an dem Punkt, kommen aber gleich zurück, schauen auch noch mal in das Spiel von gestern rein. Und natürlich wartet noch das Thema Ralf Rangnick. Passt der eigentlich zum FC Bayern? Ist der der ideale neue Trainer auf uns? Wir sprechen darüber nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
Stahlberg-Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde. Ich freue mich, dass Sie weiterhin dabei sind. Wir sind beim SC Freiburg mit Jochen Seier. Jochen, war das gestern ein schlechtes Spiel von euch? Oder wie? Also Ergebnis nicht so toll, aber war es ein schlechtes Spiel?
Nee, war ein gutes Spiel von uns. Eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, sehr dominant. Viele Hochkaräter gehabt, Latte, Pfosten. Einziger Vorwurf dann, dass es dann nur mit 1-0 in die Halbzeit geht. Das war wirklich eins der besten Heimspieler. Die Halbzeit dann mit dem in der Tat dann auch nicht ganz unglücklichen Tor, aber es gab noch 4, 5, 6 richtig gute Möglichkeiten. Und klar, mit dem Wissen um den Ausgang ist es umso bitterer, dass wir dann nur mit 1-0 in die Halbzeit gegangen sind.
Also hier nochmal der Treffer, war ein Eigentor von Bornau. 42. Minute. War die rote Karte dann ein Knackpunkt für euch gegen Sidia?
Ja, also wenn man die Geschichte des Spiels kennt, dann muss man sagen, es war mit Sicherheit ein Knackpunkt. Wolfsburg kam schon verändert aus der Kabine, taktisch wie personell, aber in der Situation. Und
das war schon richtig übel. Ja, also man sieht es in der zweiten Zeitlupe gleich.
Darf man nicht so hingehen einfach.
Ja.
Also man sieht auch sein aufrichtiges Bedauern, ne?
Ja, weil er eher dann doch von der Seite, aber dann ist genau der Winkel, er läuft zentral auf ihn zu.
Und es ist noch schlimmer.
Nein, dann ist eine klare rote Karte und war sehr, sehr bitter. Und zum Glück sagen dann
kannst
keine,
hinschauen, Marcel, ne?
Keine schwere Verletzung.
Ein bisschen anders und die Karriere ist beendet.
Bein durch, ja.
Naja, beendet nicht gleich sofort, ne, Marcel? Also
wenn der voll aber auf dem das ja. Gewicht voll auf dem Bein hat, ist das durch. Gut, aber nochmal, der will das ja nicht. Der will wirklich den Ball, das kaufe ich ihm ab, der will wirklich den Ball spielen und macht dann alles falsch. Der Fuß ist zu hoch, der macht alles falsch und hat alles von mir aus Pech der Welt.
Und dann kommt er seitlich und geht dann nach vorne und dann ist genau der Impuls, der Moment, wo er ihn wirklich
aber das ist halt offene Sohle. Blöde
trifft, offene
nimmst
Sohle.
Es immer in Kauf.
Gibt es nicht eine Sekunde.
Ja. Weil wenn du blocken willst, kannst du auch seitlich hingehen.
Das wäre ja auch besser
nochmal, gewesen. Nochmal, er macht alles falsch am Ende.
Ja. Wenn er seitlich grätscht oder mehr von der Seite kommt, dann hätte er eine Chance gehabt, den Ball zu kriegen. Ne? So geht er halt mehr frontal drauf. Sieht natürlich brutal aus, klar, aber
ja.
Ist und eine so rote ist halt Karte mehr nicht.
Ab der 64. Minute nur noch zu 10. Dann der Ausgleich, Arnold, 82. Auch das wollen wir uns noch mal anschauen.
Wahnsinnsschuss.
Den macht er nicht schlecht, Mario. Das kannst selbst du als Freistoßkünstler, glaube ich, anerkennen, oder?
Den kann man nicht besser schießen. Völlig unhaltbar für einen Torhüter, keine Chance. Genug Druck auf den Ball. Da kannst du 11 Mann in die Mauer stellen, hast keine Chance.
Also wunderschöner Freistoß, 1-1. Und dann schien sich das Ganze ja noch zum Guten zu wenden. Es gab den Elfmeter für Freiburg, nachdem Castells Höhler gefoult hat. Hat ein bisschen gedauert, bis Schiedsrichter Willenborg das dann mit VAR-Hilfe gesehen hat. Ja. Wir sehen die Szene hier aus der Totalen. Ist es tatsächlich schwer zu erkennen?
Für den Schiedsrichter schwierig in der Situation. Er kann, glaube ich, nicht so richtig sehen, wer zuerst den Ballkontakt hat. Aber dann dafür, sage ich wiederum, gibt es den VAR. Klare Fehlentscheidung, gibt es Elfmeter und dann ist eine Hilfe. In den anderen kleineren Entscheidungen, um die bessere Entscheidung zu finden, da wäre ich immer zurückhaltender. Aber hier ist so, dass Luki den Ball spielt, dann abgeräumt wird und dann ist auch unglücklich aus Torwartsicht, muss man sagen, weil klar, dieser eine kleine Impuls, der Ball geht ins Aus, aber ist dann regeltechnisch Elfmeter.
Ja. Wenn du zu spät kommst.
Castells, also, da muss man als Torhüter anders herausgehen. Der braucht ja nur mit der Hand nach vorne zu gehen, den Ball ein bisschen nach vorne zu titschen und dann nimmt er den Ball auf. Er rennt ja so hin und er muss ja sehen, dass Höhler da in der Nähe ist, dass er von der Seite kommt.
Ihr sammelt doch hier Geld ein, oder?
Also, bisher haben wir noch nichts.
Wenn er rausgeht,
muss er ihn haben. Komm, wir machen beide was rein. Doch. Sehr gut. Warte. Hier. Dann gucken wir auf den Elfer. Wie teuer kann so ein Ding werden?
Das werden wir dann am 34. Spieltag wissen. Ist passiert. Rutscht aus, sieht saublöd aus, hat dann den zwei Kontakte. Ich glaube, war auch so, dass ein paar Wolfsburger Spieler zu früh eingelaufen sind. Aber ich habe mir erklären lassen, dann in dem Setting, wenn er zwei Kontakte hat, spielt es keine Rolle, regeltechnisch. Ja, super unglücklich. Zweite Elfmeter, den wir verschossen haben.
Ja.
Winche war schon draußen, der hat alle reingemacht, alle sieben.
Das ist übrigens
vorher
der Punkt der roten Karte gewesen, dass gar nicht mal so sehr die Spielkontrolle verloren ging, sondern Christian Streich gesagt hat, er musste Grifo aus taktischen Gründen rausnehmen. Der hat gestern im Vergleich zu den Vorwochen ein gutes Spiel gemacht und hätte ihn draufgelassen. So, und der hat eine Quote 8 von 8 in allen Wettbewerben diese Saison und hat insgesamt eine wahnsinnige Quote von, ich glaube, 2 verschossen von über 30. Mhm. Und das ist dann schon auch ein Unterschied. In den letzten hat Lucky Höhler vorbeigemacht, jetzt haben sie 2 in Serie vergeben und das kann natürlich einen Unterschied machen. Müssen wir so sagen, da muss Scholloy dann noch eine gute Ablöse einbringen, wenn jetzt die Prämien für die Conference League geringer sind als für die Europa League vielleicht.
Noch ist es der Europa League Platz. Wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir 5 Champions League Plätze kriegen, weil Deutschland da in dieser Jahreswertung ja auf Position 2 liegt. Ja, wie dringend wollt ihr, wie dringend wollt ihr nach Europa? Oder ist das immer noch für den SC Freiburg immer noch nur ein Bonus, den man halt mitnimmt? Oder ist das nicht einfach mittlerweile eine Zielsetzung, die ihr, wenn ihr es jetzt, ihr könnt es zum dritten Mal in Folge erreichen, gehört das nicht langsam sozusagen zum Markenkern vom SC Freiburg, dass man europäisch spielt?
Ja, also Zielsetzung wär leicht vermessen, aber klar, wir sind alles Sportler, sind maximal ehrgeizig und wenn man in so einer Ausgangssituation ist, wollen wir es natürlich wieder schaffen, so jetzt wo auch die Ziellinie in Sicht ist, aber strukturell kann das für uns in einem besonderen Jahr, können wir es erreichen, aber strukturell kann es kein Anspruch sein von uns, jedes Jahr europäisch zu spielen. Ja. Dafür müssen dann zu viele andere Mannschaften mit deutlich mehr Möglichkeiten, müssen dann auch ein bisschen deutlich, also sehr holprige Saisons haben, dass wir es auch schaffen können und in dem Jahr ist wieder möglich, was Besonderes ist für uns.
Aber so groß ist die Anzahl der Mannschaften nicht mehr. Das muss man sagen, das haben sie sich selbst erarbeitet, aber sie haben sich auch finanziell, wirtschaftlich in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. Also ist es keine Pflicht europäisch, aber es sind eben nur 2, 3, je nachdem, die jetzt rein von der Kohle her vorne dran sind. Also die Ansprüche, die im Umfeld gestiegen sind, die sind ja jetzt nicht ganz zu Unrecht gestiegen.
Aber das ist der Positivansatz. Es gibt ja, wir können nach unten gucken, tabellarisch, wer sich da tummelt, mit welchem Anspruch, mit welcher Kaderqualität, wer sich in den letzten Jahren in der Relegation rumschlagen musste. Wenn man die Standorte anschaut, ich glaube 2-mal Stuttgart, 2-mal Wolfsburg, Köln, Bremen. Also ich sage ja, in beide Richtungen ist es sehr volatil und deswegen tun wir gut daran, vernünftige Arbeit zu machen, aber eher die Klappe zu halten und am Ende zu sehen, wo die Reise hingeht.
Und das ist die Freiburger Litanei seit gefühlt Jahrhunderten und das stimmt. Und das ist, solange sie das hinkriegen, Johannes hat vorhin von Leitplanken gesprochen, solange sie das hinkriegen und das ihren eigenen Laden und dieses Freiburg so im Griff haben, wie sie es hatten bisher, so lange wird das wunderbar funktionieren. Das hat mit den Leitplanken, wie sie hier sind, wir kommen ja jetzt gleich wieder auf den anderen Marktplatz. In Freiburg gibt es einen schönen Marktplatz, aber auf dem wird nichts verhandelt. Hier denkst du, sag mal, wo sind die schönen Raststätten geblieben, wo sich früher irgendwelche Manager trafen,
heimlich,
mit Trainern, heim, kein Mensch hat es erfahren. Heute wissen wir genau, was Rangnick denkt. Wir wissen genau, was die Bayern von ihm wollen. Wir hören es ja dann auch von Uli. Ja,
nicht falsch verstehen. 3-mal in Serie Europapokal, wenn es am Ende so bei rauskommt, ist natürlich ein herausragender Erfolg bei allen gewachsenen Möglichkeiten.
Total. Aber wir gucken trotzdem noch, weil es auch so ein schönes Tor war, Maxence Lacroix in der 90. Minute. Mario, da darfst du auch noch mal was dazu sagen, weil so Dinge hast du auch immer gemacht. Aber den trifft er, glaube ich, perfekt, oder?
Ja, viel besser kann man den Ball dann auch nicht treffen. Ne? Ich meine, das war, wie soll ich das ausdrücken, das war ein Strahl.
Ja.
Und da kannst du auch als Torhüter dahin herumfliegen, wie du willst. Da hast du einfach keine Chance. Und das ist ja wieder ein Beispiel dafür, was ich in der heutigen Zeit eigentlich nicht verstehe. Mit diesem Ball, was man da hat, dass nicht viel öfters mal aus 25, 30 Meter draufgeknallt wird. Der Ball, wenn du den richtig triffst, der kriegt eine Geschwindigkeit da drauf, der ist für den Torhüter, der kommt so aufs Tor drauf. Und manchmal hast du das Gefühl, da siehst du 10 Spiele und 10-mal hat keiner aus 25, 30 Meter versucht drauf zu schießen. Da haben wir wieder ein Beispiel, wenn man mal aufs Tor schießt, dass dann auch mal aus 30 Metern ein Tor fallen kann.
Aber die
Wenn
sich die Wolfsburger diesen Sieg erklären wollen, heute noch. Also das war eine absurd einseitige Veranstaltung in der ersten Halbzeit. Die Wolfsburg stand hinten, ich dachte, was wollt ihr hier? Wie viel wollt ihr euch abholen? Dann fällt noch dieses halbe Eigentor. Denkst du, also gut, das gibt 4 Stück, Wiedersehen. Zweite Halbzeit, also die Freiburger müssen den Elfer so verschießen, der Arnold muss den so in den Winkel zimmern und der Schuss muss so kommen. Anders kannst du dieses Spiel wirklich nicht gewinnen. Einer der merkwürdigsten Siege seit langem.
Also, der SC Freiburg auf dem Weg in die Europa League. Wir werden uns das ganz, ganz interessiert anschauen, die nächsten 3 Spiele. Und ich glaube, Christian Streich wünschen das ganz, ganz viele in Deutschland, dass er mit so einem Erfolg seine Karriere beim SC Freiburg beenden kann. Jetzt gibt es ein paar kleine Hinweise von unserem Wettspielpartner. Und danach gehen wir auf den Marktplatz. Schauen wir mal, ob das passt mit Ralf Rangnick und dem FC Bayern München. Hier gibt es ein bisschen Heiterkeit in der Runde, weil Mario Basler gerade den Aufnahmeleiter gespielt hat, angeklatscht hat, nachdem wir von unserem Sportwettpartner jetzt zurück hier in der Runde sind beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen uns mit Ralf Rangnick beschäftigen. Er ist das erklärte Ziel jetzt der Trainersuche beim FC Bayern. So schaut's aus.
Vor knapp 3 Wochen hat Ralf Rangnick versichert, dass er dem Ruf aus München nicht folgen will. Er wollte Nationaltrainer von Österreich bleiben, so haben wir ihn verstanden. Denn er sagte, unser Ziel und Weg geht nach der Euro weiter. Heute ahnen wir, Ziel und Weg von Rangnick und Österreich gehen tatsächlich weiter, nur eben nicht gemeinsam. So schaut's aus. Auf seine alten Tage will sich der Fußballprofessor also doch noch das explosivste Trainerumfeld der Bundesliga antun. Oder sagen wir so, auf ihre alten Tage wollen Rangnick und Hoeneß sich gegenseitig antun. Nach dem Motto, was ich schon immer liebte, das neckte sich schon früh.
Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Wenn ich bei der Entwicklung von Hoffenheim, die ich sehr positiv sehe, überhaupt eine Sorge mir machen würde, dann ist es die Besserwisserei von Ralf Rangnick.
Dann zeigt es ja nur, wie brutal ernst die uns nehmen.
Wir haben neben Dortmund einen zweiten Feind, den wir jetzt endlich wieder attackieren können.
So schaut's aus. Ralf Rangnick und Uli Hoeneß haben viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel einen kleinen Hang zur Dominanz. Jeder sagt gerne, wo es lang geht. Und Ralf Rangnick hat gern alle Karten im Club in der Hand.
Nur irgendwo hinzugehen, um eine Mannschaft zu trainieren, wo irgendwelche anderen Leute, die dann sagen, welche Spieler du zu betreuen hast, welche Spieler geholt werden, welche Spieler gehen, interessiert mich null.
Preisfrage, was müsste man also tun, wenn man Rangnick verpflichten will?
Man müsste natürlich dann auch bereit sein, eben die sportliche Führung wirklich auf den Tisch zu legen.
Oder man hofft darauf, dass Hoeneß und Rangnick immer der gleichen Meinung sind. So schaut's aus. Wenn die Bayern eine Trainerstelle ausschreiben, könnten böse Zungen natürlich sagen, wenn sie Rangnick nehmen müssen, dann muss die Not schon groß sein. Aber vielleicht denken die Bosse ja auch, der Markt ist aktuell ein bisschen schwierig. Unser Nummer 1 Liebling ist nicht verfügbar. Lassen wir jetzt ruhig den Rangnick mal die Drecksarbeit machen, den Kader umbauen, ein paar Spieler entsorgen und so weiter. Und in einem Jahr lassen wir ihn dann einfach wieder eine schöne Ehrenrunde laufen, wie damals auf Schalke. Vielen Dank, Ralf. Alles Gute. Tschüssikowski. Und dann kommt Alonso oder Kloppo oder am besten gleich beide. So schaut's aus.
Eine ganze Menge drin. Mario, nach all dem, was da auch in der Vergangenheit gesagt wurde, von der einen und der anderen Seite, wie man sich tituliert hat, kann das aus deiner Sicht dennoch passen, Ralf Rangnick beim FC Bayern München?
Ja gut, die Sprüche sind ja alle mal ein paar Jahre alt. Ne? Es ist ja nicht, sind ja keine Sprüche, die gestern oder vor 2 Jahren waren. Am Anfang, wie Ralf Rangnick ins Gespräch kam oder nach den ersten 4 Trainern, kam ja dann Ralf Rangnick irgendwann mal ins Gespräch. Da habe ich so gedacht, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Mittlerweile ja, ich kann mir es ganz gut vorstellen, aber nur dann, wenn man ihm auch eine gewisse Macht gibt. Ralf wird nicht kommen und wird sagen, Max, bring mir Spieler, sondern Ralf will mitsprechen mit mitentscheiden, welche Spieler für sein Spielsystem gut sind oder was er braucht. Und das ist die Frage. Macht der FC Bayern das, was er noch nie gemacht hat, auf einen Trainer so in der Form zu hören oder dass ein Trainer so viel Einfluss hat? Wenn man das macht, ja. Die nächste Frage nochmal, wo ich
aber mir stelle. Aber man will ja offensichtlich, also er ja, ist das ja. erklärte Ziel. Also man hat sich ja wahrscheinlich ja. die Gedanken gemacht beim ja, FC Bayern.
Aber Florian, der FC Bayern muss ja jetzt langsam irgendwann, ich meine, die haben jetzt 4 Absagen gekriegt. Irgendwann müssen sie ja
einen Trainer. Wie kommt es auf 4?
Ja,
wenn Alonso, ja. Hoeneß rechnest du dazu,
ja,
Nagelsmann,
genau.
De Zerbi.
Flick.
Oder Emery.
Von mir aus
Emery, De Zerbi. Also
ja, Flick war ja auch noch so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Also vielleicht waren es sogar schon 5. Kann ja theoretisch auch sein. Jetzt stelle ich mir natürlich die nächste Frage, was passiert nach dem vergangenen Wochenende oder nach dem Wochenende jetzt, nach der Aussage von Uli, was passiert denn jetzt halt eigentlich, wenn Ralf morgen oder übermorgen sagt, ist mir alles zu anstrengend, ich bleibe doch noch in Österreich. Da bin ich mal gespannt, wenn dann der FC Bayern, natürlich wird der FC Bayern sagen, wir haben noch ganz andere. Ich wäre gespannt, wer dann noch nach München kommen soll als Trainer.
Das ist ein interessanter Aspekt, aber bleiben wir zunächst mal bei dem, der es jetzt werden soll, Ralf Rangnick. Also die Frage, passt das? Er hat das Wort Spielsystem in den Mund genommen. Ist denn der Fußball, den Ralf Rangnick hat spielen lassen, der Fußball, den der FC Bayern spielen will?
Das ist wirklich für mich das größte Fragezeichen, weil Ralf Rangnick hat einen alternativlosen Fußball bisher immer spielen lassen, bei all den Stationen, mit jungen Spielern. Balljagen war sein Ding. Mhm. Ich kann mir jetzt einen Harry Kane nicht vorstellen, ja, der wird kommende Saison definitiv bei den Bayern spielen, dass der jetzt zu einem Balljäger wird. Die Bayern, was ist das für ein Verein von der DNA, die, wenn wir am Ende der Saison drauf schauen, werden über 60% Ballbesitz in den Bundesligaspielen gehabt haben. Mannschaften von Ralf Rangnick haben das nicht. Es gab damals Diskussionen zwischen Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl, als Hasenhüttl Leipzig-Trainer war und sie so den nächsten Step gehen wollten. Wir müssen jetzt mal weg vom Jagen, wir brauchen auch mal Ballbesitzphasen. Da gab es richtig Stress zwischen den beiden, weil Rangnick sagt, das ist alternativlos. Für mich ist das so ein bisschen, ich versuche das immer so, diese Absurdität des Ganzen, die ich nicht verstehen kann, zu vergleichen mit einer Geschichte. Ralf Rangnick ist ein großartiger Trainer, ist wie ein Sternekoch. So, aber in einem vegetarischen Restaurant. Bayern ist ein Steakhouse.
Ja. Kein schlechtes Bild.
Ich glaube, dass er sich in manchen Dingen verändert hat. Also erstens in der, wie gesagt, ich habe ein paar Ecken abgeschliffen. Sonst diese totale Macht, da kannst du nicht zum FC Bayern gehen. Ich glaube, er weiß genauso, was auf ihn zukommt, wie die Bayern wissen, was auf ihn zukommt. Ich glaube auch den Spielstil, den wirst du mit Bayern nicht spielen können. Die Bayern lassen Arsenal mal den Ball und die tappen auch noch dämlicherweise zweimal in dieselbe Falle. Das hat funktioniert. Das wirst du mit den Bayern so nicht kriegen. Das weiß er, denn sonst verstehe ich nicht. Also das wäre ja Irrsinn, wenn er das wissend sagt, das drücke ich schon durch. Und wir haben vorhin mit Uli Hoeneß angefangen. Also wenn es irgendwo den Hauch von Strategie geben kann, dann war dieses Interview dazu gedacht, gar nicht mal in Richtung Tuchel, sondern dem künftigen Trainer in etwa zu sagen, pass auf, die Grenzen deiner Macht, die du ja jetzt bekommst in den Gesprächen mit Eberl, Freund und wem auch immer, die Grenzen sind, ich habe eine klare Idee, was du hier auch zu leisten hast, Campus und junge Spieler und Spielstil, glaube ich nicht, dass Uli Hoeneß sich dahin versteigt. Also das werden sie anders bereden. Aber ich denke, für Rangnick sind die Dinge klar. Und auf der anderen Seite, gib mir einen anderen. Also sorry, das weiß
er. Für Rangnick sind die Dinge klar, du gehst davon aus, er sagt zu?
Nein, sie sind klar, es liegt klar, was auf dem Tisch liegt.
Okay.
Der Mann ist 65 Jahre alt.
Er weiß, worauf er sich einlässt.
Wenn er Ja sagt. Aber dass er 100% Ja sagt, halte ich bin auch bei 50-50, wie vorhin ein Chefreporter. Der Mann ist 65 Jahre alt. Das ist nicht ein junger Nagelsmann, der sagt, oh, die Bayern rufen nur einmal an.
Ja.
Und ich muss jetzt unbedingt. Und ich glaube, dass Rangnick mit 65 Jahren sehr wohl, und das ist ein Kopfmensch, sich das in Ruhe anguckt. Und auch das Interview vorgestern zeigt, dass es eine Welt gibt. Ist das meine Welt? Muss ich das tun? Und er liegt ja nicht im Moment unter einem Baum oder auf der Straße und hat, um Gottes Willen, ich brauche einen Job. der hat einen Job, der ist tralala und hopsasa. Denn Österreich
Europameisterschaft.
Muss nicht, und Österreich muss nicht Europameister werden und dann sich für die nächste WM qualifizieren und das Leben auch genießen mit 65. Ich glaube, dass er alt genug ist, sich auch so etwas zu überlegen. Und das spricht nicht dafür, dass die Sache geregelt ist.
Er hat trotzdem, Ralf Rangnick hat in seiner Karriere als Trainer, glaube ich, einen Titel gewonnen, den DFB-Pokal mit Schalke. Das könnte natürlich auch eine Motivation sein, sich nochmal zu challengen, auch vielleicht in so einem schwierigen Umfeld, ja?
Ja, zumal er, also wenn er kommen sollte, wir hatten es ja vorhin von Telefonleitung, ich glaube, aktuell glüht die von Max Eberl zur Seite Rangnick, aber sowas von, um eben die Seite zu besänftigen, die Partei wegen Uli Hoeneß und zu sagen, boah, ob das jetzt nicht diesen entscheidenden Flurschaden angerichtet hat, wie Marcel es andeutet, dass er vielleicht doch absagt. Und dann, wenn er kommt, muss er auf jeden Fall aus seiner Station, zum Beispiel bei Manchester United, gelernt haben. Das war sein großer Traum, war schon immer England-Fan seit Studentenzeiten, hatte diese Chance mit dem Anschlussberatervertrag und hat selbstbewusst gesagt, wie er ist. Wenn es so läuft, wie ich das vorstelle, dann sage ich am Ende als Berater wie in Leipzig, macht mit mir als Trainer weiter. So, das wurde nicht so. Ja, das war ein egozentrischer Haufen mit Cristiano Ronaldo. Er hat aber trotzdem seinen Stil versucht durchzudrücken mit diesen Spielern. Die haben 5 bis 10 Minuten Pressing gespielt und danach eben nicht mehr. Und am Ende hat er den schlechtesten Punkteschnitt, seit Sir Alex Ferguson aufgehört hat bei Manchester United.
Also aber Menschen lernen ja auch aus ihren Fehlern. Und dass er da einen Fehler gemacht hat, sich einzulassen auf das, auf die, den Kosmos Ronaldo und dann Trainer zu sein, ich glaube, das weiß er. Das ist bei ihm völlig sicher. Also der hat
das heißt, er geht nicht blauäugig in den Kosmos
Bayern.
Der
hat den einen Schuss, wo er seiner Eitelkeit oder was auch immer erlegen ist, den hat er gehabt. Ich glaube, das hat er nicht vergessen. Deswegen, der wird ganz sicher sich fragen, pass auf, will ich, kann ich das, was ich da durchsetzen möchte, welche Rahmenbedingungen habe ich und kann ich, ja, doch, ich könnte auch sagen, nee, Leute, das ist mir zu wenig oder es ist mir zu viel von anderem. In Österreich ist es Arsch.
Also deswegen. Jochen, ihr habt ja ein paar österreichische Nationalspieler bei euch in der Mannschaft. Erstens, wie ist der Austausch mit Ralf und wie siehst du ihn als Trainer?
Ja, die Jungs sind begeistert. Austausch ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber eben, ich würde mich jetzt als Vereinsfunktionär in der Diskussion auch ein bisschen zurückhalten, sagen, wen Bayern im Visier hat, wie die Shortlist aussieht und wie passgenau es ist oder auch nicht, ist natürlich ein Top-Trainer. Ob er es dann macht, wird man ja dann auch zeitnah sehen. Und ich glaube schon, dass hier die meinungsstarken Experten schon relativ viel dazu gesagt haben. Jetzt beleuchtet haben wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Also bei den Bayern ist ja auch ein Punkt, das, was sie früher mal hinbekommen haben, wo man gesagt hat, Hut ab, in einer Pressemeldung zwei Trainer zu verkünden. Der eine, der geht und der andere, der kommt. Das haben sie ja jetzt überhaupt nicht hinbekommen. Und wenn du vor ein paar Wochen gehört hättest, als es noch gab, man gewöhnt sich ja dann irgendwann an so einen Gedanken. Ja, aber das wäre so eine Schlagzeile gewesen, Ralf Rangnick wird Bayern-Trainer, genauso Marcel Reif geht ins Dschungelcamp. Passt nicht zusammen erstmal. Ja?
Da bin ich mir aber sicherer, ehrlicherweise, auf der Seite.
Aber was ich sagen will, ich glaube nicht, dass das so dieses Eckenschleifen, dass das reicht, weil die Unterschiede im Gesamtpaket einfach so groß sind. Und natürlich ist das ein großartiger Trainer, natürlich ist das ein intelligenter Mensch, aber es gibt einfach Unterschiedlichkeiten und das sind so viele. All die zu überwinden, und das ist fast jetzt aus einer Verzweiflung heraus, weil du eben gefragt hast, ja, wer soll es denn machen? Ja? Und ist dann Ralf Rangnick, der dann auch irgendwann sagt, puh, jetzt bin ich der, weil sie wirklich keinen anderen gefunden haben.
Also die Xabi Alonso-Alternative halte ich für völlig illusorisch. Das, was in dem hübschen satirischen Beitrag drin war. Für mich hat der Xabi Alonso längst die Dinge mit Real Madrid geklärt.
Ja. Und ein Jahr Leverkusen und dann rüber.
Bei aller Wertschätzung der Bayern, also Xabi Alonso mit seiner Geschichte, seiner Sprache und Real Madrid, also da kann der gar nicht Nein sagen. Und das Verhältnis zwischen Leverkusen und der Führung und Real ist so intakt, da werden Dinge, das soll es auch geben auf der Welt, in Ruhe besprochen und ohne Trara und ohne böses Blut geht man einen Weg über Dreiecken gemeinsam. Deswegen, wenn die Bayern die Karte als Trumpf in der Hinterhand zu haben glauben, dass Alonso in einem Jahr dann available wäre, das halte ich für völlig...
Momentan setzen sie alle Chips auf die Karte Ralf Rangnick. Was wäre,
wenn der absackt, das haben wir ja auch schon mal besprochen, so ein bisschen angetextet, wie steht man dann da und was für Alternativen gäbe es dann? Wir haben gleich auch noch einen österreichischen Journalisten hier, den wir befragen können, wie der ÖFB da kämpft und wie das in Österreich gesehen wird, wie die Chancen gesehen werden, dass man Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft halten kann. Außerdem sprechen wir über den BVB vor dem Champions League Halbfinale gegen Paris. War das eine ordentliche Klatsche in Leipzig? Kann man den Schalter wieder umlegen? Also wir haben eine jede Menge zu besprechen hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Kurzen Moment Geduld, dann melden wir uns gleich wieder. Kollege schon Champions League Pokal hier dabei. Und wir haben hier schon ausführlich darüber gesprochen, wie funktioniert das oder wie würde das passen mit Ralf Rangnick und dem FC Bayern München und welche Chancen geben wir einem Daumen hoch für diesen Deal. Wie das in Österreich gesehen wird, werden wir jetzt vielleicht erfahren. Ruth.
Sehr gerne, denn Harald Bartl ist an meiner Seite von den oberösterreichischen Nachrichten. Seit 2002 begleitest du also die Nationalmannschaft in Österreich. Wie kritisch wird denn das gesehen, dass euer Nationaltrainer von den Bayern so abgeworben wird?
Na, kritisch wird es nicht gesehen. Es ist eher die Macht der Gewohnheit, wenn man einen Trainer des Kalibers von Ralf Rangnick im österreichischen Fußballbund, bei der österreichischen Fußballnationalmannschaft hat, dann ist es klar, dass das Begehrlichkeiten weckt. Und noch ist ja der Deal nicht über die Bühne.
Woran könnte der noch scheitern? Man weiß ja auch, dass Rangnick einen Vertrag bis 2026 hat und eigentlich ja super gut fährt mit der Nationalmannschaft.
Das glaube ich auch. Also es ist meinen Informationen nach noch nicht erledigt. Dazu gehören immer drei Parteien. Auch der österreichische Fußballbund ist da mit im Boot. Es gibt einen laufenden Vertrag bis zur WM 2026. Der ist meinen Informationen nach noch nicht aufgelöst. Und wie Sie gesagt haben, also das Nationalteam und Ralf Rangnick, das ist richtig zusammengewachsen. Und ich kann es verstehen, wenn man sagt, der FC Bayern ruft, da muss man zu Fuß dann nach München gehen, wenn man Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ist. Aber bei der Person Ralf Rangnick wäre ich mir diesbezüglich nicht ganz so sicher.
Das heißt, womit muss man rechnen? Wie viel Macht hat er beispielsweise in Österreich und bräuchte er dementsprechend dann auch beim FC Bayern, damit es funktionieren könnte?
Ohne jetzt den FC Bayern so genau zu kennen, aber einen Ralf Rangnick zu holen, bedingt für mich gestalten zu können. Ralf Rangnick hat im österreichischen Fußballbund, nicht in der Nationalmannschaft, eine sehr hohe Gestaltungsfreiheit. Das ist auch der Sinn und Zweck, glaube ich, warum er hier ist und warum es ihm auch gut gefällt. Und das bleibt einfach oder ist nicht nur ein Thema der A-Nationalmannschaft und der Spieler. Er könnte ein Teamchef sein, der zwei Tage vor dem PIM-Lehrgang kommt und ansonsten interessiert ihn nichts. Das ist bei weitem nicht der Fall. Er hat ein sehr hohes Maß an Einfluss in Entscheidungen und ich sehe das sehr, sehr positiv, weil er den österreichischen Fußball generell einfach weiterbringt. Und das betrifft eben nicht nur die A-Nationalmannschaft, sondern vom Kinderfußball angefangen bis zur Trainerausbildung. Er interessiert sich für alles.
Das klingt aber auch ein bisschen so, als würde er sich sehr wohl in Österreich fühlen und der FC Bayern müsste ihn also erstmal überzeugen. Wie realistisch aus deiner Sicht ist es denn überhaupt, dass er bei den Bayern auch einen Vertrag unterschreiben wird?
Das kann nur jemand von den Bayern beantworten, der auch dazu sagt, wie viel Macht jetzt und Einfluss Ralf Rangnick wirklich bekommt. Es wird an dem am Ende, das wird das Entscheidende sein.
Aber in Österreich ist er eben, wie wir hören, auch gut aufgehoben. Also das ist die Sicht. Dankeschön, Harald, hier einmal bei uns im Doppelpass.
Und Marcel, du kennst Ralf ja auch. Diese Gestaltungsmacht, die er da hat beim ÖFB, die wird ihm schon auch was wert sein, oder?
Ja, und ich glaube, dass das wirklich um Geld geht's nicht. Also die Österreicher zahlen auch anständig. Das glaube ich nicht, dass er da auf der Ebene zockt. Ich habe vorhin gesagt, ihr seid ein Trainerverein. Also der FC Bayern ist ganz sicher kein Trainerverein. Sie vergessen es manchmal und lassen den Trainer da nach vorne rumturnen. Aber das ist kein Trainerverein. Und das wird er für sich selber klären müssen. Und gar nicht so mit irgendwelchen Gestaltungsmacht und so, sondern wie sind die Hierarchien, können die funktionieren? So wie ich bin und ein bisschen kennt man sich mit 65, denke ich. Selbst wenn du noch, und wenn du noch eine Nacht geschlafen hast, die lassen sich ja auch ein bisschen Zeit, das spricht auch nicht für eine Übersprungshandlung. Sondern ich glaube, dass er wirklich nur noch diese Dinge überlegt. Kriege ich und nicht
kann ich morgen entscheiden, alleine entscheiden, das ist Unsinn. Das wird er auch wissen, klar, dass das beim FC Bayern anders entschieden wird. Da sind auch andere Summen im Übrigen im Spielchen. Wir können uns jetzt noch einen 100-Millionen-Transfer leisten. Ich denke, ich höre nicht recht. Uli, vor 2 Jahren wird er aus
dem Fenster. Niemals wird das
passieren. Wir machen den Wahnsinn nicht mit. Aber dass er da ein Mitspracherecht haben muss, das hat übrigens jeder Trainer. Oder du hast einen merkwürdigen Club, der sagt, schickt mir die Spieler ins Training, ich gucke dann, was ich damit mache. Also das ist alles besprochen. Wie glaubhaft ist es? Wie wird es dann gelebt? Können wir das leben? Und das, was du sagst, bin ich bereit, einen Bayern-Fußball zu spielen, der ein anderer sein muss, aber nicht, weil er das entscheidet, sondern zeigt mir die Idioten, die sagen, gib uns den Ball, wir lassen die Bayern aus.
Wie wackelig ist denn schon diese ganze Diskussion nur in der Öffentlichkeit? Passt Rangnick, ja, nicht bevor der überhaupt da ist. So, mit so einer Vorgeschichte, wie gehst du dann ran, wenn er da ist? Dann wird ja... Bei Bayern wird immer auf alles geguckt, dann wird ja noch mal genauer hingeguckt. Also das beginnt ja schon mal mit einer Stresssituation vom Draufschauen, weil alle nur, und dann kommt die selektive Wahrnehmung, siehst du, ich habe es doch immer gesagt.
Und lass mich noch einen Satz zu den Bayern sagen. Also wir sagen immer die Bayern. Angefangen hat es mit Nagelsmann entlassen. Dann der CEO und der sportliche Direktor entlassen. Dann ein neuer Trainer, und zwar einer mit Weltruf. Da wird auf halber Strecke gesagt, wir trennen uns. Dann wirst du nicht deutscher Meister, sondern marschierst hinter Leverkusen hinterher. Dann verlierst du in Saarbrücken im Pokal. Das ist der FC Bayern der letzten anderthalb, 2 Jahre. Und dann gibt es Interviews und es wird alles auf dem Marktplatz verhandelt. Max Eberl wurde wie lange auf dem Marktplatz gehandelt? Das ist FC Bayern der letzten 2 Jahre. Und wenn du dir einen Job suchst und dir deinen Arbeitgeber dir anguckst, musst du dir das alles mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und da gibt es ja noch einen Faktor, den man ja nie außer Acht lassen darf, das sind die Anhänger, das sind die Fans. Ja. Und auch da ist es nicht so,
ein RB-Mann.
dass Ralf Rangnick die Herzen entgegenfliegen. Wir haben uns mal umgehört gestern an der Allianz Arena.
Es wird einer kommen und er wird das Team coachen. Und ich fand es eine Riesenschweinerei, dass der Nagelsmann rausgeschmissen worden ist. Es war total unnötig. Und dass der Tuchel nicht zu Bayern passt, das habe ich mir fast gedacht. Und wenn es da Ralf Rangnick kommt, ja, gute Sache, prima.
Also ich bin da nicht vollkommen von überzeugt. Ich glaube, Ralf Rangnick um Bayern, das passt nicht.
Ich weiß nicht, ob es für die aktuelle Lage die richtige Lösung ist. Also ich bin nicht der Meinung. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Hansi Flick so gar kein Thema ist. Mit dem haben wir alles geholt. Das wäre doch auch eine super Lösung.
Jetzt nach Tuchel sollte man dann auch einen Trainer nehmen, wo alle mit im Boot sind. Und ich glaube, die Mehrheit der Fans ist bei Ralf Rangnick nicht im Boot.
Ist das ein Argument, über das man nachdenken muss beim FC Bayern?
Also dass die Fans haben doch keinen Einfluss auf die Entscheidung vom FC Bayern. Der FC Bayern, wenn die Ralf Rangnick holen, da können 2 Millionen Menschen unterschreiben, dann holen die den Ralf Rangnick. Also der FC Bayern hat noch nie einen Fan gefragt, ob der Sitzplatz jetzt 4 Euro oder 18 Euro kosten darf. Oder ob wir den Spieler für 18 Millionen holen oder den für 10 nur. Der FC Bayern, wenn die Ralf Rangnick holen, da können die Fans noch so sehr dagegen sein. Da gibt es die ersten 2 Heimspiele, gibt es dann Plakate. Wir wollen keinen RB-Menschen oder Ralf Rangnick oder sonst irgendwas. Und danach ist das Thema auch durch. Also eins ist doch beim FC Bayern ganz klar, der FC Bayern fragt nicht. Der fragt weder einen Fan noch einen Journalisten noch sonst irgendwas. Da werden Entscheidungen getroffen mit 18 Leuten, die da oben drinnen sitzen. So, dann sitzt einer am Tegernsee und der sagt dann, okay, genau so machen wir's. Und dann wird es erledigt. Aber nochmal, Ralf Rangnick, für mich ist die viel spannendere Frage, was würde denn passieren, wenn Ralf Rangnick übermorgen sagt, nein, ich bleibe in Österreich, ich habe meine Ruhe, so wie es Marcel sagt, ich bin 65, warum soll ich mir das jetzt nur antun? Mit Österreich kann ich eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft spielen oder vielleicht spielen die Weltmeisterschaft. Ich bin einmal im Monat 4 Tage mit meinen Jungs zusammen oder eine Woche. So muss ich jeden Tag muss ich mir das wieder antun. Das ist die entscheidende Frage.
Trotzdem wäre es ja interessant, oder nach dem, was Marcel auch noch mal aufgezählt hat, die letzten Jahre beim FC Bayern, wäre es ja sicherlich schön und wünschenswert für den Verein, wenn du eine Lösung präsentierst, wo
nicht nur intern alle 100% hinterstehen, sondern auch eben die vielen, vielen Anhänger des FC Bayern auch noch.
Natürlich, aber Florian, jetzt kommt ja aber die nächste Krux, was noch dabei ist. Jeder, der jetzt zum FC Bayern kommt, weiß, dass Jürgen Klopp spätestens in einem Jahr wieder auf dem Markt ist. Und jeder, könnte ich mir vorstellen, will den Jürgen Klopp. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass ein Trainer sagt, hey, Moment, der Klopp ist in einem Jahr wieder auf dem Markt. Vielleicht bin ich auch nur eine Übergangslösung für den FC Bayern, weil in einem Jahr will ich unbedingt Jürgen Klopp haben. Könnte ja auch noch ein Gedanke spielen für jeden Trainer, der jetzt zum FC Bayern kommt.
Wir könnten alle Eventualitäten natürlich hier jetzt nochmal ausdiskutieren, aber dafür reicht selbst die Sendezeit beim Doppelpass nicht. Aber wir müssen unbedingt noch abfragen, wie das denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Denn Ruth, wir haben die Frage der Woche gestellt. Ralf Rangnick, der Richtige für den FC Bayern.
Ganz genau, selbst wenn die Bayern vielleicht nicht fragen, wir fragen, weil wir es spannend finden. Und ich muss feststellen, es gibt deutliche Vorbehalte. Also 83% sagen hier laut unserer Umfrage, er ist nicht der Richtige für den FC Bayern und glauben eher an ein Scheitern. Und vielleicht mal exemplarisch, hier heißt es von Tobias, Ralf Rangnick hat als Bayern-Trainer nur eine Chance, wenn er bei der Kaderzusammenstellung ein Mitspracherecht hat. Dann kann die Mannschaft auch Erfolge feiern. Und hier ist es, wenn ein Trainer dermaßen lange braucht, um sich für den FC Bayern zu entscheiden, ist es am Ende wahrscheinlich der Falsche. Jetzt haben wir ja schon ein paar Stimmen von Fans gehört. Wir wollen aber auch noch Ihre Meinung am Dupa-Forum hören.
Wenn ich Ralf Rangnick wäre, würde ich nach den Absagen von Julian Nagelsmann und Xabi Alonso den Bayern als Nummer 3 auf der Wunschliste absagen.
Also ich sage dazu, dass Rangnick nicht der richtige Mann für die Bayern ist, weil er viel zu meinungsstark ist.
Er wäre auf keinen Fall der richtige Trainer für Bayern München. Es wäre nur eine Frage der Zeit, wann Uli Hoeneß und er zusammenrasseln würden.
Ralf Rangnick wäre mit Sicherheit der richtige Trainer, weil er mit Ulm, mit Hoffenheim und mit Leipzig schon ganz tolle Erfolge gefeiert hat. Er will viel bestimmen, das ist aber auch notwendig.
Und jetzt gibt es ja auch noch einige, die sagen, eigentlich ist der aktuelle Trainer derjenige, der bleiben sollte. Es hat sich mittlerweile sogar schon eine Petition im Internet zusammengetragen unter dem Hashtag Juppel, also auch in Anlehnung an Jupp Heynckes in Verbindung mit Thomas Tuchel. Das ist wohl ein Hashtag, der gerade viral geht. Und da heißt es eben, wir wollen Thomas Tuchel und keinen Rangnick. 17.000 Unterschriften und ein paar mehr wurden da schon gesammelt. Also es ist nicht so leicht gerade, was die Bayern entscheiden müssen.
Absolut nicht. Und wir machen dennoch jetzt hier an dem Punkt einen Deckel drauf. Juppel, ich glaube, das wird nicht kommen. Das haben wir schon festgestellt. Also,
nach dem Interview überlegt er sich's noch.
Ich glaube auch. Also hat er noch mal richtig Lust bekommen. Wir sprechen gleich über den BVB, der gestern verloren hat in Leipzig. Und zwar deutlich verloren hat. Und wenn Leipzig gewinnt, dann wird gejubelt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Schauen Sie sich mal auf das Bild hier. Bumm! Kopfnuss für die Begleiterin. Tut weh. Der Sieg hat es hoffentlich irgendwie ein bisschen wettgemacht. Ja, der BVB vor Paris. Wie wackelig ist das? Position 5, Abstand auf Leipzig ist größer geworden. Trotzdem ist die Champions League Qualifikation möglich wegen dieses Zusatzplatzes. Ich habe Ihnen das vorhin schon mal gesagt. Aber zufrieden ist man nicht gewesen gestern.
Fünf eins für die anderen. Ja, ein 5:1 wäre möglich gewesen, aber der Leipziger 4:1 Sieg ist schon Desaster genug für Borussia Dortmund. Zumal die Schwarz-Gelben sogar in Führung gegangen waren. Aber die Mannschaft von Trainer Terzic zeigte vor allem defensiv eklatante Schwächen. Wurde mitunter vorgeführt von ihrem spielstarken Gegner. Gründlicher hätte der BVB die Generalprobe vor dem ersten Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain gar nicht versauen können und war, wie gesagt, mit 4 Gegentreffern noch ganz gut bedient. Da hilft nur der ungeschönte Blick auf die Realität. Die Dortmunder setzen nicht nur die neuerliche Qualifikation für die Königsklasse aufs Spiel, sondern müssen sich auch eine drängende Frage gefallen lassen. Wie soll dieser BVB gegen PSG bestehen?
Mario, du wirst sagen, das ist ein anderer Wettbewerb, das ist ein anderer Gegner. Wir können das trotzdem oder bist du voller Zweifel?
Nein, das Ergebnis gestern, das ist jetzt für mich keine große Überraschung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mir schon gedacht, dass Leipzig morgen oder gestern den Sack zumachen will, auf Platz 4 auf jeden Fall. So, und Borussia Dortmund nochmal, die wissen, der fünfte Platz wird wahrscheinlich am Schluss reichen. Man möchte sich vor so einem großen Spiel gegen Paris natürlich auch nicht verletzen. Ne? Und das sind Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass Bayern und Borussia Dortmund, dass beide weiterkommen, dass wir ein deutsches Endspiel haben werden. Und deswegen, das Spiel, natürlich war das sehr besonders. Was passiert?
Die Leute freuen sich auf ein deutsches Champions-League-Endspiel, ja.
Nochmal, das Spiel gestern, das war jetzt für mich überhaupt gar kein Maßstab, weil die Dinge sind geklärt. Natürlich will man nicht 4-1 verlieren gegen gerade in Leipzig. Ne, ist man ja auch keine, man hat ja auch da keine Fanfreundschaft. Aber das Spiel gestern war gar nicht wichtig. Das Spiel am Dienstag ist wichtig oder am Mittwoch ist wichtig gegen Paris. Da liegt der Fokus drauf. Man hat es gesehen, der eine oder andere Spieler wurde geschont. Und deswegen, völlig
entspannt. Aber es gab ja auch diese Personalumstellungen in der Führung. Lars Ricken ist befördert worden, wird Geschäftsführer. Sebastian Kehl wird es nicht. Hat er eigentlich damit gerechnet? Finde ich, verhält sich sehr professionell jetzt nach dieser Enttäuschung. Das hat er gestern auch gesagt. Ja, ich bin enttäuscht, aber macht da weiter. Sven Mislintat kommt dazu. Jetzt haben wir mehrfach schon gesagt, sowas hat gar keine Auswirkungen. Könnte dieses Spiel gestern schon unter dem Eindruck dieser knirschenden Umbesetzung in der Führung sein?
Nein, ich glaube, also da überfordert man die Spieler, dass sie sich damit auch noch beschäftigen. Die werden sich dann im konkreten Umgang, wer redet mit wem, auf was muss ich genau hören, diese Spieler suchen da sehr schnell die Lücke, in die sie hineinstoßen können. Aber ich glaube, dass das im Moment sportlich nichts zu tun hat. Ich bin weitestgehend bei dir, aber so 4-1 in Leipzig eine gezogen kriegen. Also wenn du gestern zu Jule Brandt gehört hast, der hatte richtig einen Kaffee auf. Er sagt, pass auf, das ist nicht der Flow, mit dem man gern in so ein Spiel geht. Und ja, möglicherweise bleibt der eine oder andere ein paar Zentimeter weg. Nur das Video von dem Spiel werden sie sich in Paris angucken. Und Paris hat von der Qualität für Mbappé die letzte Ausfahrt mit Paris. Also die haben dann schon vielleicht noch einen Tick mehr zu bieten, als bei allem Respekt, als der RB Leipzig. Geholfen hat es sicher nicht, aber es hat auch nicht alles jetzt auf Krise gestellt.
Wir machen an dem Punkt noch mal eine kurze Unterbrechung, kommen gleich noch mal zurück. Haben eine Szene vom Freitag aus der zweiten Liga. Pal Dardai, der Trainer von Hertha BSC und sein Umgang mit einem jungen Spieler, den er da auf dem Feld, auf dem Weg in die Kabine nach 45 Minuten ordentlich in den Senkel stellt. Und da flossen dann Tränen hinterher nach der Pause. Wir sprechen mal drüber, ob das dazugehört oder ob Pal Dardai da vielleicht nicht so clever gehandelt hat. Nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Noch einmal herzlich willkommen zurück für den heutigen Sonntag hier bei uns im Airport Hilton in München zum Stahlwerk Doppelpass. Roth hat mittlerweile Platz genommen bei uns in der Runde. Aber ich habe Ihnen gesagt, wir wollen noch auf eine Szene schauen aus der zweiten Liga. Freitag das Spiel Hertha BSC gegen Hannover 96. Ibrahim Maser verliert den Ball und bleibt dann stehen. Keine Defensivbewegung. Unten an der Seitenlinie. Pal Dardai rastet schon aus. Versucht seinen Spieler nach hinten zu winken und dann ist Pause und dann geht er auf den Spieler zu. Und da gibt es deutliche Worte. Ibrahim Maser guckt erstmal nicht so genau hin, geht in die Kabine. Dardai kann sich aber nicht beruhigen. Florian Niederlechner muss dann später noch einschreiten und den Trainer so ein bisschen zur Raison rufen. Oder wir sehen hier das Bild oder ihm zumindest sagen, jetzt beruhig dich doch mal, komm, alles gut. Und dann, als es nach der Pause wieder aufs Feld geht, sehen wir Ibrahim Maser von seinen Mitspielern getröstet wird und sich Tränen abwischen
muss. Marcel, jetzt kann man sagen, so ist das halt beim Herrenfußball. Da muss man durch einiges durch. Aber geht das aus deiner Sicht zu weit?
Wenn es so öffentlich passiert, ja. Ein Trainer weiß auch, dass da möglicherweise ein paar Leute zugucken in so einem Zweitligaspiel. Das ist mir zu viel, dass ein junger Spieler, wenn er sich so verhält, sich einer abholt. Das ist das Normalste von der Welt, sonst kann er nicht Profifußball spielen bei den großen Jungs. Aber dass das, auch das öffentlich passiert, also das ist heute irgendwie so ein kleiner Titel über dieser Sendung. Also was alles heute einfach öffentlich veranstaltet wird. Und du denkst, früher war auch nicht alles besser, aber hilft das?
Aber wobei, Mario gibt uns Spieler manchmal den Eindruck, dass früher alles besser gewesen sei.
Ja, hundertprozentig. Es war doch schöner früher. Keine Kameras, nicht so viele Kameras gehabt, keine Handy.
Wie siehst du das denn? Wie siehst du das, ja, den Umgang?
Das ist natürlich schon sehr schwierig. Ne? Ich meine, als Trainer da auf dem Platz zu rennen, einen jungen Spieler so richtig Maß zu nehmen, der dann rauskommt, weint dann, da wird ja in der Kabine noch mehr vorgefallen sein, was wir gar nicht wissen. Aber vielleicht hat der Junge, wie er vom Platz gelaufen ist, ja auch gewusst, da ist sowieso in 4 Wochen weg, kommt ja ein neuer Trainer, so wie es aussieht in Berlin. Dann hat er halt nochmal eine Vollansage gekriegt. Das gehört ein bisschen auch dazu. Natürlich kann man es, wie es Marcel sagt, das muss ja nicht direkt auf dem Platz passieren. Das haben die anderen Trainer auch schon mal gemacht. Aber in einem gewissen Rahmen und einen jungen Spieler so vorzuführen, dass er dann rauskommt und weint, das sehe ich schon sehr kritisch.
Solche Ausbrüche gab es übrigens und gibt es auch immer mal wieder beim SC Freiburg, aber hinter den Kulissen, ja, nicht öffentlich, das will ich dazu sagen, hinter den Kulissen, das müssen wir mal Jochen Seyer fragen, wie dann manchmal in der Videoanalyse, aber da sind die im geschlossenen Kreis, was Marcel angesprochen hat, dass da auch mal die Fetzen geflogen sind, wenn die Szene dann gezeigt
wird. Weinen die Spieler bei euch dann auch?
Videoanalyse. Ja, also dass man, der Vergleich hinkt jetzt auf allen Ebenen, muss man sagen, aber dass wir natürlich inhaltlich rein gehen.
Ähnlich.
In Details und dann auch vor der Gruppe, aber im geschlossenen Raum ist ja klar, meine, das gehört aber dazu und es gibt keine Entwicklung.
Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die Art und Weise ein bisschen sich unterscheidet von der, die Paul da offensichtlich angewendet hat, und damit wollen wir es auf sich beruhen lassen. Du hast, Ruth, Hinweise und Geld eingesammelt.
Aber es ist ja immer interessant, ich merke ja jedes Mal am Ende der Sendung, gut, dass wir den Doppelpass on Tour auch haben, denn da gibt es ja noch weitere Möglichkeiten zu diskutieren und das machen wir eben im Dopa on Tour, der vielleicht auch in Ihrer Stadt vorbeikommt. Also es gibt auch neue Termine für den Herbst, melden Sie sich gerne an. Mario Basler ist da auch gerne dann dabei. Und Mario, du kannst uns übrigens auch noch sagen, was hat das mit dem schicken VW Käfer vor der Tür eigentlich auf sich?
Ja, ich wurde von der Familie Brandmeier angefragt, ob ich Schirmherr von diesem Auto werden könnte. Ich habe danach gefragt, was soll es sein, was soll man machen. Dann habe ich dieses Auto gesehen, das ist ein 74er Käfer, der dann ein bisschen verschönert wurde mit der WM-Mannschaft. Es sind 16 Unterschriften drauf. Dieses Auto wollen wir für einen guten Zweck versteigern. Das heißt, der am meisten bietet, der kann dieses Auto erwerben. Und wir werden dann dieses Geld für gute Zwecke zur Verfügung stellen.
Das ist doch eine tolle Sache. Der WM-Jubi-Käfer, also gerne mitsteigern. Und dann wollen wir auch noch auf die Spenden zu sprechen kommen. Ich bitte, dass Sie es mir nachsehen, dass ich nicht alle vorlesen kann. 520 Euro, wir sind schon zu spät, aber ich versuche mein Bestes. TSV Heimerdingen Fanclub FC Bayern. Dann gibt es zum 78. Geburtstag, grüßt Captain Hans und Klaus Grünebach den Bayern Fanclub Red Wings. Alles Gute auch. Weingut Leiner Pfalz. Markus Meixner wünscht Thomas Himmler alles Gute zum Geburtstag. Also heute gibt es auch noch weitere nachträgliche Geburtstagsgrüße an Christoph Gertje von Norman und Didi. Timo Kloß und Stefan Rhein grüßen den EFC Ahrtal SI und den BFC Erder. Lutz und Lennart Bruns aus Rastede grüßen die ersten Herren der SG Friepe. So, und zweite Seite, der Jamaika Bob grüßt das Brauhaus Reisdorf am Griechenmarkt in Köln. Heike und Theo Kreft. Das kennst du?
Ja, ja.
Dann noch Familie Günther Gasse, Familie Arnold, Casa Lucci, Sportfreunde Heringhausen, Eichum und Misti und Marco grüßen den TuS Ennepe. Dankeschön. Yeah.
Damit sind wir durch. Danke der Runde. Und ein Satz zum Ende noch. Ich mache mal den Knopf hier aus meinem Ohr. Heute zum letzten Mal hatte ich da drauf den Kollegen Manuel Fischer. Der verändert sich beruflich. Wünschen dir alles Gute. Werden dich vermissen. Aber wir versprechen dir, wir machen schon am nächsten Wochenende fröhlich weiter mit dem Stahlwerk Doppelpass. Danke Manuel, danke Ihnen zu Hause. Schönen Sonntag noch und bis kommendes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.